Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Starting Grid. Die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de nach dem letzten Rennen der Formel-1-Saison 2023, die am vergangenen Wochenende, ja, fast schon traditionell mit dem großen Preis von Abu Dhabi ihr Ende gefunden hat. Und wie sollte es anders sein? Natürlich hat Max Verstappen auch dieses Rennen gewonnen. Ehrlicherweise wäre vermutlich alles andere auch gar nicht so passend gewesen für diese dominante Saison des Niederländers. Es gibt aber auch noch viele weitere Themen zu besprechen und das wollen wir jetzt angehen. Und damit begrüße ich euch zur letzten Rennanalyse der Saison. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute auch viele Live-Zuschauer quasi begrüßen darf, denn wir streamen das Ganze heute auch erstmals auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und auch auf Twitch. Also hallo an euch und natürlich auch an alle anderen, die das später noch on demand hier hören. Für euch ändert sich eigentlich gar nichts, aber es sollte eigentlich einfach nur trotzdem kurz mal erwähnt sein, dass wir uns sehr darüber freuen, dass auch viele heute eben live mit am Start sind und mit wir. Da meine ich natürlich nicht nur mich, Sophie Affeld, sondern auch meine Mitstreiter und das ist einmal Kevin Scheuren, mein Co-Moderator, wie ihr es gewohnt seid. Hallo Kevin.
Hallo.
Und auch der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com vervollständigt unsere Runde heute und gibt uns die Ehre. Christian Nimmervoll ist dabei. Servus Christian.
Hallo Sophie, hallo Kevin.
Ja, wir wollen sprechen über all die Themen, die im Rahmen des Saisonfinales in Abu Dhabi angefallen sind. Kevin, das Rennen war ja so ein bisschen, ich würde sagen, typisch Abu Dhabi. Also es gab auf jeden Fall schon spannendere Rennen in diesem Jahr. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Abu Dhabi-Rennen als Jahresabschluss auch den Fans ein bisschen hilft, vielleicht sich dann von der Saison zu verabschieden, weil es eben oft nicht so die richtigen Knallerrennen sind, muss man ganz ehrlich sagen. Wie geht's dir persönlich jetzt so kurz nach dem Saisonabschluss? Ist da doch ein bisschen Wehmut dabei oder freust du dich auch jetzt über eine längere Pause?
Boah, Formel-1-Fans, die wirklich, wirklich Bock auf noch mehr Rennen haben, werden mich jetzt richtig hassen. Ich bin so froh, dass es vorbei ist. Es ist wirklich, ey, also ich habe heute nochmal drüber nachgedacht. Ne? Eigentlich ist so eine Saison ja vom 1.1. bis zum 31.12. für uns. Ne? Im Grunde ist es ja das ganze Jahr. Das sind dann News, die rauskommen, Bekanntgaben, Autopräsentationen, Testfahrten und dann die Läufe jeweils. Und das war schon lang dieses Jahr. Ich glaube, was aber eben auch daran lag, dass es eben sehr unspannend war vorne. Ja, und deswegen, glaube ich, kam einem das noch ein bisschen länger vor. Also wenn ich mich an 2021 erinnere, das war auch eine lange Saison, aber das kam mir nicht so lang vor, weil einfach jede Woche was passiert ist und man war irgendwie die ganze Zeit so unter Strom. Aber der Druck hat sich ja schon lange entladen, was das angeht. Und deswegen bin ich persönlich, ich habe gestern den Moment sehr genossen, als die letzte Zielflagge geschwenkt worden ist und ich jetzt weiß, okay, wir machen jetzt noch hier ein paar Podcasts, ein paar Videos, einfach um so einen Ausklang zu haben. Aber so eine Pause, auf die freue ich mich persönlich dann doch schon.
Ja, also wenn man sich viele Stimmen am Wochenende angehört hat, dann gehen da, glaube ich, auch viele mit dir mit, gerade natürlich auch Teammitglieder oder alle, die halt die ganze Saison über auch dann mit dabei sind. Ich glaube, da hat dieser Doubleheader jetzt mit Las Vegas und Abu Dhabi nochmal ordentlich geschlaucht. Aber so lange ist die Pause ja auch gar nicht. Ja, für alle, die noch mehr Rennen gerne gehabt hätten, 87 Tage, habe ich vorhin mal nachgeschaut, sind es noch bis zu den Testfahrten in Bahrain zumindest. Und das wird dann ja auch echt eine Hammer-Saison dann mit 24 Rennen. Also ja, die kommt schon noch früh genug und dann freuen wir uns auch alle wieder drauf. Aber wir wollen jetzt erstmal bei diesem Jahr bleiben, Christian, und eben nochmal kurz auf Max Verstappen schauen. Einmal müssen wir es in diesem Jahr noch sagen. Er hat dieses Rennen souverän gewonnen, diesen großen Preis von Abu Dhabi. Es war der 19. Saisonsieg und obwohl es ist ein bisschen überraschend gewesen vielleicht am Freitag, dass er da im Training noch nicht so ganz performt hat. Sie haben dann vor dem Qualifying noch einiges geändert am Auto, dann hat er die Pole geholt und am Sonntag war spätestens wieder alles beim Alten. Da ist er nämlich den Sieg souverän nach Hause gefahren. Es hat ja noch mal kurz eine Zeitstrafe gedroht, dachte man, dafür, dass ein Teammitglied oder Crewmitglied seiner Boxenstopp-Crew sein Visier am Helm nicht runtergeschoben hatte. Das hatte sich dann aber später auch erledigt und wäre am Ende auch egal gewesen, denn er hatte 17 Sekunden Vorsprung im Ziel. Von daher ist die Saison dann so geendet, wie sie auch gestartet ist, mit einem dominanten Sieg des Niederländers. Es gibt da jetzt immer so verschiedene Sichtweisen. Ich würde es mal auf zwei begrenzen. Also entweder man freut sich jetzt, dass diese historische Saison oder dass man diese historische Saison von Max Verstappen miterlebt hat, oder ist doch irgendwie tierisch genervt davon, dass es jetzt im WM-Kampf ziemlich langweilig war. Welches Gefühl überwiegt jetzt bei dir nach dieser Saison auch aus Berichterstatterperspektive?
Ich glaube, aktuell überwiegt eher das Gefühl, jetzt ist auch gut, dass vorbei ist, weil es dann, wie Kevin schon gesagt hat, ja tatsächlich einfach nicht mehr so spannend war, weil echt schon seit ein paar Rennen eigentlich alles geklärt war. Es ging nur noch um kosmetische Entscheidungen wie den zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM. Das war aber nochmal richtig spannend. Da werden wir sicher auch noch sprechen drüber heute. Ja. Kann ich mir vorstellen. Also von daher, schön, dass vorbei ist, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn man es mal in ein paar Jahren aus der historischen Perspektive betrachtet, werden wir alle sagen, wie geil war das, dass wir das miterleben durften. Weil eine fast perfekte Saison, ich würde es mir ja wirklich wünschen im Nachhinein, ich gebe es jetzt zu, dass sie Singapur auch noch gewonnen hätten, weil eine absolut perfekte Saison, das hat es einfach noch nie gegeben in der Formel-1-Geschichte. Jetzt haben sie zwar mehr Rennen gewonnen als McLaren damals, 88, aber es klebt halt doch dieser Makel Singapur irgendwie auf der Saison drauf. Also ich glaube, historisch weiß man heute noch gar nicht so richtig einzuordnen, was Max Verstappen, was Red Bull da geleistet haben. Man war immer geneigt, schon zur Schumacher-Ära oder dann auch später bei Lewis Hamilton zu sagen, auch bei Sebastian Vettel gab es diese Töne, erinnere ich mich, das sind Rekorde für die Ewigkeit. Da sage ich immer, kein Rekord ist für die Ewigkeit. Aber da liegt jetzt die Latte schon so hoch bei Zahlen wie der Siegquote, ich glaube irgendwie von 86% oder so. Und was habe ich im Datenvideo gehört, Kevin, 90% Führungs- oder 75% Führungsrunden. Das sind einfach schon echt unfassbare Zahlen. Und ich glaube, dass wir das erst so richtig einzuordnen werden wissen in Zukunft, wenn es dann denn nimmer mehr so leicht geht, dass einer eine Saison so wegdominiert, wie Verstappen das dieses Jahr gemacht hat. Und auch gestern in Abu Dhabi nochmal, Helmut Marko hat da eine Geschichte erzählt, die einfach zeigt, obwohl Red Bull ja seit Monaten eigentlich nichts mehr groß gemacht hat an diesem Auto, wie groß der Vorsprung immer noch war, des Pakets Verstappen und Red Bull, sage ich immer dazu, weil mit Checo Perez war es ja eigentlich nicht so überlegen. Aber es gab eben die Geschichte mit diesen Helmen und Helmvisieren, die du schon erwähnt hast, wo dann alle Teams untersucht wurden und da wurde dann Max Verstappen im Rennen informiert, so Max, hat man mal bestellt, fahr mal bitte 10 Sekunden raus, nur zur Sicherheit. Und dann hat Helmut Marko gesagt, hat der direkt eine Sekunde mal draufgelegt auf die Rundenzeit. Einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Und das hat nochmal so richtig einfach gezeigt, was für eine Kombination wir da dieses Jahr erlebt haben mit Verstappen und mit dem Red Bull RB 19 glaube ich, oder? Ja. Mit dem Zählen, wenn man so viele Jahre macht, irgendwann kommt man durcheinander.
Ja, wirklich Wahnsinn. Auch diese ganzen Rekorde, von denen du ja schon ein paar angesprochen hast. Ich könnte sie jetzt alle vorlesen. Ich habe nämlich alle mal runtergeschrieben am Wochenende, die wer jeweils geholt hat. War eine ganze DIN A4-Seite. Daher werden wir das jetzt auch nicht tun, weil sonst sitzen wir noch bis morgen früh hier. Die Zeit haben wir leider nicht. Aber es ist wirklich unglaublich beeindruckend. Ja, wirklich eine besondere Leistung auch dieses Mal wieder gewesen. Wir wollen aber auch seinen Teamkollegen Sergio Perez nochmal kurz erwähnen. Der ist nach dem erneut mittelmäßigen Qualifying auf Platz 9 gestartet, ist dann allerdings auf Platz 2 ins Ziel gekommen, den er aber nur für ein paar Sekunden behalten durfte. Er hatte nämlich noch eine 5-Sekunden-Strafe für eine Kollision mit Lando Norris bekommen und ist dann hinter Charles Leclerc und George Russell zurückgefallen, die dann am Ende das Podium komplettiert haben. Christian, nochmal Frage an dich, weil du hast jetzt eben auch das mit den Visieren nochmal angesprochen. Ihr habt auch im Livestream gestern auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de schon über die Strafe gesprochen, die Sergio Perez bekommen hat und auch über die Verwarnung, die es danach noch für ihn gab, weil er nach dieser Entscheidung die Stewards als Witz unter anderem bezeichnet hat. Und auch bei der Strafe an sich habt ihr ja schon gesagt, oder du erinnere ich mich zumindest, ja, dass das vielleicht alles auch nicht so ganz im Sinne von Let Them Race ist. Aber es gab eben auch noch viele andere Diskussionen, wie gesagt, die Visiere einerseits, aber auch Freitag ging das ja schon los, als Max Verstappen sich da im Training bei der Ausfahrt aus der Pitlane so ein bisschen an ein paar Fahrern vorbeigedrängelt hatte, ja, was ja am Freitag auch noch erlaubt war. Am Samstag wurde das dann geändert in den Race Director Notes. Das ist ja auch so eine Sache, da haben wir jetzt, glaube ich, seit 4-5 Wochen jedes Wochenende irgendwie neue ja, ich will nicht sagen Diskussion drum, aber es wird wieder drüber gesprochen, weil es jedes Wochenende irgendwie anders ist, was für die Fans ja auch ein bisschen verwirrend ist. Du musst jetzt nicht auf alle einzelnen Fälle nochmal eingehen, die ich gerade aufgelistet habe, weil ihr habt es, wie gesagt, im Livestream auch schon gesprochen. Also wer da noch nicht reingehört hat, der kann das gerne nochmal tun. Aber war dieses Wochenende für dich auch nochmal so ein bisschen sinnbildlich mit diesen vier Entscheidungen für die ganze Saison auch? Weil wir haben ja doch schon ziemlich viel diskutiert in diesem Jahr über sämtliche Entscheidungen und eigentlich sollte die vier ja nicht so im Mittelpunkt stehen, würde ich denken im Normalfall. Also für mich war das schon so ein bisschen auch ja, ein Spiegel für die ganze Saison, diese Entscheidung, die es dann teilweise wieder gab an diesem Wochenende.
Ja, da würde ich zustimmen. Vor allem, ich habe das Gefühl, dass die vier dieses Jahr und teilweise auch schon vorher, aber dieses Jahr ganz extrem, ein bisschen kleinlich aufgetreten ist, so im Großen und Ganzen. Oder eigentlich hat man vor ein paar Jahren mal gesagt, eben let them race, also wollen wir gerade bei Rennsituationen und so vielleicht ein bisschen weniger kleinlich sein. Ich finde, dass man das in den ersten Runden, in den Startphasen tatsächlich sehr gut gehandhabt hat dieses Jahr. Da war man ja tatsächlich etwas großzügiger in der Bewertung der Zwischenfälle. Aber ansonsten waren sie echt kleinlich und damit meine ich gar nicht nur Situationen wie Perez Norris gestern in Abu Dhabi, sondern auch so Geschichten wie die Piercings von Lewis Hamilton oder 347.000 Regeln, wie man die Boxenausfahrt im Qualifying regeln kann. Ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht einen Schritt zurück wieder machen muss und ein bisschen deregulieren sogar und die Fahrer das untereinander regeln. Das hat früher auch ganz gut funktioniert. Ab und zu gab es mal ein bisschen Kontroverse. Aber aktuell führt es halt dazu, dass du echt ständig Investigations hast für absolut kleinen Mist, ja, wo man dann eigentlich kein Ergebnis hat danach und es aber solche Kleinigkeiten sind, dass man wirklich nur den Kopf schütteln kann drüber. Ich glaube, da braucht es einen Grad zurück und ich glaube, die Wurzel davon ist letztendlich der Tod von Charlie Whiting. Ich meine Anfang 2019, denn Whiting hat einfach durch sein Alter, durch seine Erfahrung, der war schon da, als die Fahrer alle in die Formel 1 eingestiegen sind. Der hatte einfach so eine Grundautorität gehabt, glaube ich, dass gewisse Dinge sich auch auf dem kurzen Dienstweg in Anführungsstrichen regeln haben lassen. Wohingegen, als dann zuerst Michael Masi und dann Freitasch und Wittig und jetzt ja nur noch Wittig kam, glaube ich, die Notwendigkeit gesehen wurde, wir müssen tatsächlich auch wirklich alles aufschreiben, was wir so machen. Das ist ja ganz ähnlich wie vielleicht in einer Firma, wo man arbeitet, ja, wo du sagst, braucht man für alles Regeln, wo man dann merkt, okay, da gibt es hier wieder eine Ausnahme und da wieder eine Ausnahme und dann brauchst da wieder eine Ausnahmeregelung, die du auch wieder aufschreibst, oder machst du es ein bisschen mehr mit Fingerspitzengefühl und mit einer grundsätzlichen Autorität und lässt dann die Leute untereinander das regeln. Ich wäre ein Fan von dem zweiten. Ich glaube, mit Charlie Whiting ist ein Teil davon verloren gegangen und ich bedauere das, weil es einfach echt zu viel geworden ist. Ja. Also teilweise hatten wir Untersuchungen, Track Limits ist auch so ein leidiges Thema, ja. Was die Formel 1 irgendwie nicht auf die Reihe kriegt. Piercings, gestern dann die Geschichte, wirklich lächerlich fast, weil während des Rennens wird der Zuschauer erstmal aufgescheucht, weil ein Mechaniker das Visier nicht runterklappt. Also meine Güte, ja. Ich sage ja nichts, wenn der den Helm nicht trägt oder so. Aber weil die Visiere nicht runterklappen oder irgendwelche Schutzbrillen nicht tragen, also sorry. Da brauche ich keine Investigation während des Rennens, die dann noch dazu führt, dass keiner weiß, kriegen wir jetzt eine Strafe. Erstmal ging es ja nur auf Lewis Hamilton. Dann hat man gemerkt, okay, es waren wohl mehr betroffen. Eigentlich alle Teammanager wurden dann geladen letztendlich, weil das wahrscheinlich, ich habe mich nie damit befasst, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber wahrscheinlich seit 20 Jahren völlig Usus ist, dass die Helmvisiere nicht runterklappen. So, und jetzt haben wir plötzlich ein Thema beim letzten Rennen. Das ist halt so ein Beispiel, wo ich sage, Leute, braucht man wirklich so viele Regeln? Braucht man so lange Race Directors Notes? Braucht man nicht vielleicht ein bisschen mehr? Charlie Whiting machen wir jetzt so und dann machen sie alle so.
Ja, also auch neben der Langeweile im WM-Kampf, sage ich mal, eines oder ein großes Thema, das vielen Fans, glaube ich, auch sehr sauer aufgestoßen ist. Also du hast es angedeutet, viel Arbeit auch im Winter, die da eventuell noch auf die vier zukommt. Genau, wollten wir auch nochmal kurz erwähnt haben. Jetzt haben wir schon über Red Bull eben gesprochen. Ich würde aber auch das Schwesternteam Alpha Tauri nochmal kurz gerne mit reinnehmen, Kevin, denn die standen auch ziemlich im Fokus eigentlich für deren Verhältnisse, muss man sagen, an diesem Wochenende aus mehreren Gründen. Ein Grund war auch die Performance von Yuki Tsunoda am Sonntag. Der hat nämlich nicht nur Platz 8 im Rennen geholt, sondern auch den Titel Driver of the Day, der ja immer von den Fans gewählt wird. Es ging ja auch noch um einiges an diesem Wochenende für Alpha Tauri, denn die wollten ja noch Platz 7 in der Konstrukteurs-WM sichern. Da haben dann am Ende leider aus deren Sicht doch noch 3 Pünktchen auf Williams gefehlt, die diesen Platz dann sichern konnten. Aber ich glaube, man kann trotzdem sagen, dieses Ergebnis am Sonntag war für sich allein gesehen durchaus ordentlich und auch ein versöhnlicher Abschluss dieser Alpha Tauri-Ära, denn es war ja auch das letzte Rennen unter diesem Namen für das Team.
Alpha Tauri-Ära. Wie lange hat die, wie lange war die? 4 Jahre?
Ob man es jetzt als Ära bezeichnen will, kann also, man sich auch drüber streiten, aber.
Ja, ich glaube, das ist ein Name, den man nicht vermissen wird in der Formel 1 tatsächlich. Ich habe mich für Yuki Tsunoda extrem gefreut, weil, wenn man ehrlich ist, wird er ja schon immer so ein bisschen belächelt. Ne? Geht jetzt nächstes Jahr in sein 4. Jahr. Viele Experten sagen, ja, der hat es immer noch nicht gepackt. Und es brauchte ja schon echt Zeit, um solche Leistungen dann auch irgendwo zu generieren für ihn. Und gerade jetzt mit Daniel Ricciardo als Teamkollegen, der ihm da an die Seite gesetzt worden ist, von dem alle denken, das wird dann vielleicht der Nächste sein, der neben Max Verstappen dann für Sergio Perez 2025 eventuell bei Red Bull sitzen könnte. Nochmal so eine Aufgabe mehr obendrauf. Und ich glaube, um dieses Momentum nochmal zu bekommen für die nächste Saison, war das für Yuki Tsunoda ganz, ganz wichtig, da nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen. Wir haben heute in der Notenkonferenz darüber geredet, dass Abu Dhabi wohl eine Strecke ist, die ihm sehr gut liegt. Also da ist er wohl schon auch mal 4. geworden. Und das mag durchaus sein. Aber das musst du trotzdem erstmal hinbekommen. Ja, mit einem Auto, das halt nicht unbedingt in diesen Sphären sonst mitspielt, wie es dann bei ihm jetzt mitgespielt hat an diesem Wochenende und am Sonntag auch. Und hat Führungsrunden gesammelt, was auch ganz schön ist für ihn. Und ich glaube, das war einfach auch erfreulich für Franz Tosts Abschied, nochmal so ein Ergebnis zu haben. Ja, er war stocksauer, das haben wir ja bei Sky Deutschland gehört darüber, dass es nicht für Platz 7 gereicht hat, weil Alonso hätte man ja sicherlich bekommen müssen. Aber ich glaube, das ist so irgendwie sehr passend, dass es dann Tsunoda war, der dieses Ergebnis eingefahren hat für ihn, weil Franz Tost hat ja viele Fahrer, die so ein bisschen Heißsporn waren, die so ein bisschen enfant terrible vielleicht auch waren, so wie Pierre Gasly zu Beginn seiner Zeit, so ein bisschen auf Spur gebracht und auch so ein bisschen geerdet und auch denen so ein bisschen Disziplin beigebracht und das so als letzten Gruß quasi für Franz Tost nochmal dieses Ergebnis für Yuki Tsunoda. Hat mich sehr gefreut und deswegen tolles Ergebnis für AlphaTauri, für Tsunoda und auch im Zweikampf mit Ricciardo. Jetzt nochmal was, wo er hoffentlich ein bisschen Selbstvertrauen mitnehmen kann für den Winter und dann nächstes Jahr haben wir da hoffentlich ein sehr, sehr spannendes Duell vor der Brust und das würde mich sehr freuen.
Ja, hatten ja auch einen neuen Unterboden mit dabei, genau. AlphaTauri, und das war ja Franz Tost auch am wichtigsten, ja, dass der funktioniert. Das war quasi sein gefühlt letzter Wunsch für sein letztes Formel-1-Wochenende. Und von dem, was Peter Bayer gesagt hat, hat es wohl auch ganz gut funktioniert. Christian, wenn jetzt Kevin den Abschied von Franz Tosch schon anspricht, dann kannst du da vielleicht auch noch ein kurzes Wort drüber verlieren, wenn du willst, weil du kennst ihn ja auch ganz gut, hast ihn schon mehrfach getroffen, kennst auch seine Essgewohnheiten inzwischen. Ich glaube, das Olivenöl-Interview ist inzwischen sehr bekannt in unserer Community. Also wer das noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall reinschauen, auch aufgrund der Inhalte. Genau, natürlich ist ein sehr gutes Interview auch geworden. Und er ist ja auch ein Landsmann von dir, von daher ja, würde mich auch deine Meinung nochmal interessieren. Was geht denn dem Formel-1-Fahrer Lager ohne Franz Tost verloren in der Zukunft?
Ich glaube, wir sollten ihn mal einladen zum Marillenknödel kochen mit Olivenöl. Da kommen die tollsten Rezepte dann raus beim Franz. Na, was soll ich sagen? Erstmal vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich habe heute ein Foto gesehen, wo ihm Marc Mateschitz so ein kleines Modellauto überreicht hat. Und dann habe ich in der Redaktion schon gesagt, das kann ja wohl nicht deren Ernst sein, oder? Jetzt speisen die den nach so vielen Jahren mit so einem 1:18-Ding ab. Dann habe ich aber erfahren, habe mich belehren lassen, das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass Helmut Marko wohl angekündigt hat am Wochenende, dass er ein richtiges Formel-1-Auto auch bekommt für sich zu Hause. Das ist dann natürlich schon eine sehr große Anerkennung, die aber auch dem Werk von Franz Tost gerecht wird, wie ich finde, denn das ist ein Mann, wenn man ihn ein bisschen kennt, der wirklich sein ganzes Leben diesem Sport untergeordnet hat. Der hat sich ja auch immer so ein bisschen als Talentscout von Red Bull verstanden. Das heißt, wenn man ihm die Geschichten glauben darf, die er so erzählt hat, dann war er auch an rennfreien Sonntagen zu Hause die ganze Zeit vor dem Fernseher und hat geschaut, Formel 3, Formel 2, Indycars, was es alles gibt. Die arme Frau Tost, also falls die nicht auch sich irgendwie für Motorsport interessiert. Glaube ich, hat es die nicht immer einfach gehabt in den letzten Jahren. Da haben wir auch ein Interview gehabt mit dem Franz diesen Sommer, glaube ich, auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, wo er auch, also ich musste so drüber lachen, habe ich auch mit ihm selbst schon drüber gelacht, als er die Geschichte erzählt hat, als er nach Japan ging mit Ralf Schumacher gemeinsam für ein Jahr. Da sollte Ralf Schumacher drüben ja Super Formula und die GT fahren. Und Franz Tost packt halt so seine Koffer und seine Frau sieht ihn dann beim Kofferpacken und meint so, oh Franz, wo geht's denn hin? Und dann sagt er, ja, nach Japan. Und wann er denn wieder zurückkomme. Und dann sagt er zuerst, es wird jetzt schon ein bisschen dauern, ein Jahr ungefähr, aber kannst ja mitkommen, wenn du willst. Und hat er gesagt, das habe ich ja gar nicht erzählt, weil da gibt es nur Stress und so. Also das kann man jetzt gut finden oder auch nicht. Was es auf jeden Fall ist, es zeigt totales und bedingungsloses Commitment der Formel 1 und seiner großen Leidenschaft dem Motorsport gegenüber. Und genau das hat Franz Tost mit jeder Faser wirklich gelebt. Und ich fand es da auch sehr beeindruckend auf dem Grid, wie die anderen Teamchefs, da hat man gemerkt, okay, das ist sowohl für Franz Tost als auch für die Zac Browns dieser Welt jetzt eher eine Pflichtübung gewesen, dass man da nochmal Hände schüttelt. Aber mit welcher Herzlichkeit zum Beispiel ein Max Verstappen ihn verabschiedet hat, das sagt dann schon sehr viel aus, glaube ich, welche Rolle er für diese Fahrer, Kevin hat es ja auch schon angesprochen, in deren Karrieren eingenommen hat.
Ja, ich muss sagen, ich werde ihn auch sehr vermissen, vor allem, weil er eben auch einer der, muss man ja sagen, eher wenigen im Fahrerlager ist oder war, der ja wirklich eine sehr klare Meinung auch hat und auch wirklich ein richtiger Typ ist noch irgendwie. Man muss jetzt nicht immer seiner Meinung sein, ja, er hat ja wirklich manchmal auch ein bisschen kontroverse Meinung, auch beispielsweise, was jetzt die Ausweitung des Rennkalenders angeht, etc. Ja, aber trotzdem wirklich ein toller Typ, glaube ich, ja, der immer sehr viel hergegeben hat, auch in Interviews etc. Und der auch schon gesagt hat, ja, er wird auch seine freien Wochenenden immer noch viel mit Motorsport verbringen, auch mit 3-4 Bildschirmen, dann Live-Timing verfolgen etc. Und er bleibt Red Bull ja auch ja, in beratender Funktion erhalten, zumindest auf Abruf. Also ganz verloren geht er dem Sport dann am Ende vermutlich doch nicht. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was denn die Zukunft auch für das Team bringt, mit neuem Namen, neuer Führungsebene, intensiverer Zusammenarbeit mit Red Bull etc. Ja, beim Stichwort neuen Namen können wir vielleicht auch kurz noch Alfa Romeo erwähnen, über die wollen wir jetzt nicht weiter großartig sprechen. Das werden wir auf jeden Fall dann noch in unserer großen Saisonanalyse ausführlich nachholen. Aber auch die ja, haben ja am Sonntag oder mit dem Rennen am Sonntag das Ende der Zeit von Alfa Romeo quasi als Namenssponsor eingeleitet. Da gab es allerdings kein Abschiedsgeschenk in Form von Punkten, anders als bei Alfa Tauri. Nur die Plätze 17 und 19 wurden es dafür Guanyu Zhou und Valtteri Bottas. Ja, aber wie gesagt, über die Saison von Alfa Romeo werden wir noch ausführlicher in der Rückschau dann sprechen, weil da gibt es jetzt ehrlicherweise für dieses Wochenende nicht so viel zu diskutieren. Wir machen jetzt eine erste kurze Pause und dann schauen wir unter anderem auf das Duell, das Christian vorhin schon angesprochen hat, nämlich um Platz 2 in der Konstrukteurs-WM zwischen Mercedes und Ferrari. Wir haben aber auch noch vieles andere oder viele andere Themen vorbereitet. Wir haben ja gerade erst losgelegt, deshalb lohnt es sich, dran zu bleiben, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Da sind wir wieder hier bei der Rennrückschau von Starting mit dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de nach dem Rennwochenende in Abu Dhabi, vor dem noch einige Entscheidungen offen waren, was die WM-Platzierung in der Konstrukteurs-WM angeht. Eben auch ja, bezüglich Platz 2, dem Vizetitel sozusagen, der erst in den letzten Rennrunden tatsächlich entschieden wurde am Sonntag. Da ging es auch noch viel hin und her. Also da war dann doch noch ein bisschen Spannung in diesem sonst doch eher ja, öden Rennen. Aber spannend hat es eben vor allem auch die Tatsache gemacht, Kevin, dass pro Team eigentlich nur ein Fahrer so richtig abliefern konnte am Sonntag, nämlich Charles Leclerc auf Ferrari-Seite und George Russell auf Mercedes-Seite. Am Ende ist Charles Leclerc zwar vor George Russell ins Ziel gekommen, aber als Team hat Ferrari es dann eben doch nicht geschafft, genug Punkte auf Mercedes gut zu machen, die sich dann eben durchsetzen konnten mit 409 Punkten im Vergleich zu den 406 Zählern von Ferrari. Würdest du sagen, dass jetzt insgesamt dieser zweite Platz in der WM die Saison von Mercedes widerspiegelt? Also waren sie für dich im Schnitt auch das zweitbeste Team hinter Red Bull?
Erstmal finde ich es toll, dass du mir die Frage nach der Vizemeisterschaft zuerst stellst. Ja, weil ich mich ja auskenne mit diesem Thema, Vizemeister zu sein. und zweitens,
Wieso? Das verstehe ich jetzt nicht.
Na, wegen Vizekusen.
Ja, das ist ja ach so, Fußball. Lieber, ja. Ach,
Fußball.
Ist deutscher Fußball, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ja. Ja. Also es sieht ja gut aus, dass du das mal ablegst dieses Jahr.
Ja, hoffentlich.
Drück die Daumen.
Danke. Ja, ich weiß, also ich, Mercedes, finde ich, ist ja so ein ganz, ganz schwieriger Fall dieses Jahr. Ne? Also gerade jetzt auch dieses Saisonfinale war ja schon wieder passend dazu, wie diese ganze Saison eigentlich gelaufen ist. Du hast wieder nur einen Fahrer gehabt, der wirklich performen konnte, der da die Kohlen aus dem Feuer geholt hat und ich glaube, das, was Mercedes-Saison jetzt so ein bisschen bedingt, ist eben auch die relativ schwache Saison von Ferrari, wenn man ehrlich ist. Ja? Also ich glaube, dass wenn der Ferrari, sag ich mal, annähernd, das letztjährige Auto war ja gut, also es war ja besser als das diesjährige Auto, meiner Meinung nach, hätte man das ein bisschen besser auf die Kette bekommen, auch von Beginn an. Vielleicht wären da ein paar mehr Punkte drin gewesen, ja, dann hätten wir jetzt über diesen Kampf gar nicht mehr sprechen müssen. Was Mercedes jetzt nicht machen darf, ich glaube, das machen sie aber nicht nochmal, diesen Fehler, nachdem sie letztes Jahr gemerkt haben, oh, gegen Ende der Saison kommen immer die Erfolge, dass sie das jetzt zu hoch hängen. Also ich glaube, die Karre wird trotzdem ausgehöhlt und dann in irgendein Foyer gestellt, damit man halt irgendwie noch, wie Christian sagte, das Mahnmal da stehen hat, was nicht mehr passieren darf. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt nochmal auf die Idee kommen, das alles so zu lassen, wie es ist, weil dafür ist einfach zu viel schiefgegangen über die Saison. Aber wenn man halt sieht, dass in Abu Dhabi Lewis Hamilton fast schon belogen werden muss von Toto Wolff, damit er motiviert bleibt und George Russell halt ja im Grunde genommen das tut, was er muss, nämlich das bestmögliche Ergebnis einzufahren, um diesen zweiten Platz zu sichern, bedeutet das zwar eine Million oder einige Millionen mehr für Mercedes, aber im Endeffekt gibt es so viel zu tun in Brackley, dass ich glaube, dass man überhaupt nicht zufrieden ist, Zweiter zu sein, das ist erstmal klar. Und zweitens weiß ich nicht, ob es fast noch mal ein bisschen besser gewesen wäre, Dritter zu werden, damit das noch ein bisschen offensichtlicher wird, was da schiefgelaufen ist diese Saison. Aber ja, also das ist nicht die Saison, die sich Mercedes gewünscht hat. Und dieses Finale, diese Diskrepanz auch zwischen Hamilton und Russell, die Diskrepanz in den Stimmungen und so, das war halt sehr, sehr passend, finde ich, für das, was Mercedes diese Saison so gezeigt hat.
Ja, Toto Wolff hat es ja auch noch mehrfach gesagt, auch in den letzten Tagen und Wochen. Ihm ist eigentlich völlig egal, ob jetzt Platz 2 oder Platz 3 in der WM am Ende dasteht. Er will eigentlich nur Platz 1 haben. Ich glaube, viele Mitarbeiter hat es trotzdem gefreut. Ja, deren Boni hängt ja auch ab von der WM-Platzierung. Von daher, ja, gut, für Toto Wolff mag es jetzt keinen großen Unterschied machen, finanziell gesehen, weiß ich nicht. Oh. Aber für die
doch.
Weil der ist ja zu einem Drittel beteiligt am Team. Also das ist für ihn mehr Gewinn, mehr Geld in die Tasche.
Ja gut, das ist natürlich richtig.
Anders als bei Fred Pasteur.
Ich meine, er ist ja bei dir, ob das bei dem Gehalt einen Unterschied macht, weiß ich nicht. Aber
wahrscheinlich nicht, aber eine Million ist eine Million, würde man sagen, wahrscheinlich, wenn die netto nach Steuern und nach Abzug Boni übrig bleibt. Aber das habe ich gestern schon mal gesagt. Ich finde, da passt es einfach irgendwie ganz gut. Oder es wäre fast so, als hätten sich die alten WG-Kumpels irgendwie abgemacht. Lass uns hier Platz 2 für dich, Toto. Kriegst du ein bisschen mehr aufs Konto, weil dir gehört ein Drittel vom Team. Das teilen der Herr Ineos, der Herr Daimler und du, teilt ihr euch das schön auf. Und ich Fred Vasseur, ich habe ja keine Anteile am Ferrari, mir wäre die Windkanalzeit eigentlich wichtiger. Also fast so, als hätten die es geschachert, würde man meinen.
Gut, davon gehen wir jetzt mal nicht aus, ja. Aber ja, ich glaube trotzdem.
Natürlich nicht, aber passt irgendwie ganz gut.
Ich dachte, wir hier Gerüchte streuen, aber nein, Spaß beiseite.
Das also, würden wir nie tun.
Nee.
Das machen wir hier nicht, Gerüchte streuen.
Keine Fakten, keine Spekulationen, wie ihr es von uns gewohnt seid.
Fährt Mick jetzt eigentlich bei Williams dann, oder? Habt ihr das auch gehört?
Zu Mick kommen wir später noch, keine Sorge. Haben wir nicht eine Hörerfrage bekommen, die wollen wir später noch beantworten. Aber es geht nicht ums Williams-Cockpit, zumindest nicht bei ihm, das kann ich schon mal verraten. ja, zu Mercedes zurück, also unterm Strich muss man sagen, steht da aber trotzdem die erste sieglose Saison seit 2011, also Platz 2 da wirklich nur auch Schadensbegrenzung, kann man glaube ich sagen. Trotzdem, Christian, am Sonntag durfte George Russell sich freuen, eben zumindest kurz mal dann über den dritten Platz. Vielleicht hat dann auch wieder die Ernüchterung über die ganze Saison eingesetzt, weiß ich nicht. Aber zumindest war es, glaube ich, für ihn ein recht wichtiges Ergebnis, weil es war ja erst das zweite Podium in dieser Saison. Das erste hatte er in Barcelona geholt, damals auch ein dritter Platz, wie jetzt auch. Jetzt zum Vergleich, also Lewis Hamilton stand 6-mal auf dem Podium. Also das war schon auch bitter nötig eigentlich noch, diese Platzierung hinten raus, oder? Gerade im internen Duell.
Ja, ich schaue mir hier gerade nochmal den WM-Stand an. Hamilton 234, Russell 175. Gut, das hat er noch ein bisschen gerettet. dann am Ende, aber sieht natürlich schon besser aus für Lewis Hamilton. Ja, er hat selbst ja ganz fast zu dramatisch, wie ich finde, zusammengefasst. Er hat gesagt, es war von den Ergebnissen her die schlechteste Saison seiner Karriere. Das würde ich nicht so unterschreiben. Ich glaube, da hat er sicher auch schon schwierigere Saisons gehabt. Auch wenn natürlich, ja, die Williams-Jahre kann man nicht mit Mercedes vergleichen, das ist ja ganz klar. So schlecht war es dann eigentlich gar nicht. Er hat zwischendurch mal ein bisschen Hänger gehabt. Erstaunlicherweise, du hast schon angesprochen, war es bei Mercedes echt ganz oft so, dass einmal Lewis Hamilton so ein bisschen am Drücker war und dann eben wieder George Russell. Wir hatten den Verdacht manchmal, okay, das Update, das da jetzt gekommen ist, in Monaco, glaube ich, war das, wo man auch den Konzeptwechsel so ein bisschen eingeleitet hat, da hatten wir das Gefühl, das geht jetzt mehr Richtung Lewis Hamilton, hat sich aber auch irgendwie so ein bisschen relativiert. Das hat dann auch der Russell wieder seine starken Phasen gehabt. Also so ein richtiges Muster kann ich da ehrlich gesagt nicht erkennen zwischen den beiden. Ich würde sagen, das sind einfach zwei absolute Top-Fahrer auf Augenhöhe, wo ich mich auch freue aufs nächstjährige Duell, wie das dann weitergeht. Das einzige kleine Gefühl, das ich habe, ist, dass, glaube ich, schon Lewis Hamilton echt Schwierigkeiten damit hatte, sich auf dieses von Mike Elliott, der ja inzwischen weg ist, Design to Zero-Pod-Konzept einzulassen. Damit hatte sich einfach überhaupt nie wohl gefühlt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Mercedes das jetzt über den Haufen wirft, dass das auch ein Auto sein wird, was Lewis Hamilton ein bisschen besser entgegenkommt wieder und ihm dabei hilft, seine Stärken, die man, glaube ich, die letzten zwei Jahre nicht so gesehen hat, wieder besser auszuspielen. Denn Hamilton hat ja auch, vor ungefähr einem Jahr war das, sich sehr öffentlich darüber beschwert, die Ingenieure haben nicht auf mich gehört. Also er hat sehr klar gemacht, das ist nicht das, was er will. Damit hat er sich jetzt rumgeplagt. Einer der Tiefpunkte war nochmal Abu Dhabi, weil die Laune, die er da ausgestrahlt hat, war, man kann es nicht anders sagen, einfach wirklich unter aller Sau. Also das hat Nico Rosberg, erinnert ihr euch zurück ans Jahr 16 und 17 dann, als Nico ja schon zurückgetreten war, hat er ganz oft drüber gesprochen, wenn Lewis keinen Bock hat, dann ist der total angreifbar, weil dann hat der völlige Off-Wochenenden. Das unterscheidet ihn im Übrigen, finde ich, von einem Fernando Alonso zum Beispiel, der sich immer das Herz aus der Seele fährt. Das ist bei Lewis Hamilton nicht so. Und trotzdem würde ich nicht den Rückschluss draus ziehen, dass man Lewis Hamilton abschreiben darf, weil ich glaube, wenn der wieder eine Maschine unterm Hintern hat, mit der er gewinnen kann, dann fährt er wieder wie ein junger Rennfahrer Gott und kann es auch mit einem Max Verstappen in Topform aufnehmen. Also da ist auf jeden Fall Zun da drin. Mercedes wirft alles über den Haufen. Das haben sie jetzt in Abu Dhabi nochmal gesagt. Ich hoffe dann, dass sie nicht nächstes Jahr wieder ankommen mit einer neuen Variation des Zero Pod, weil letztes Jahr um die Zeit haben wir auch geglaubt, sie werfen alles über den Haufen, haben sie dann aber nicht gemacht. Ich glaube, diesmal ziehen sie es wirklich durch. Und dann heißt es Karten neu gemischt und dann schauen wir mal, wo die stehen nächstes Jahr. Es kann gut gehen, es kann auch nicht gut gehen. Das ist echt schwer zu sagen.
Ja, also auf jeden Fall keine leichten Voraussetzungen für das Team über den Winter, aber irgendwie muss man ja diesen Anforderungen mal wieder gerecht werden, zumindest annähernd. Wobei, Kevin, das Gleiche könnte man natürlich auch über Ferrari sagen, die jetzt eben ja den zweiten Platz in der WM dann auch verpasst haben, aber auch die haben ja eigentlich höhere Ansprüche selbst als als Platz 2. Also jetzt ist halt noch mal ein bisschen schlechter geworden mit Platz 3, schlechter in Anführungszeichen. Muss man sie deswegen jetzt trotz des zweiten Platzes von Charles Leclerc am Sonntag auch als Verlierer des Wochenendes bezeichnen, weil sie es jetzt eben in der WM dann nicht gepackt haben, diesen zweiten Platz einzufahren?
Ja, wenn man das so sieht, dann ja, weil im Endeffekt war das Ziel und das Ziel haben sie nicht erreicht. Es ist ein schwieriges Jahr. Das wäre das Minimalziel gewesen, Zweiter zu werden hinter Red Bull mit der Hälfte der Punkte als Team. Das halt auch schon ein Statement ist, ja. Also es ist echt ein wildes Jahr, was Red Bull da hingelegt hat. Und am Ende können wir aber sagen, dass Ferrari das einzige Team ist, das ein Rennen gewonnen hat, was nicht Red Bull war. Also das ist auch wiederum was Positives. Und das auch aus eigener Kraft an dem Rennwochenende in Singapur. Carlos Sainz war das ja. Und trotzdem glaube ich, so, obwohl Ferrari einer der größeren Verlierer an diesem Wochenende ist, war Charles Leclerc meiner Meinung nach einer der größten Gewinner. Also es ist halt irgendwie so ein bisschen interessant, dass sich da beides irgendwie widerspiegelt, weil ich glaube schon, dass es für Leclerc wichtig war, die letzten Wochenenden, und da bin ich wieder beim Thema Momentum, was ich vorhin mit Tsunoda und Ricciardo schon hatte. Gleiches gilt für mich bei McLaren mit Norris und Piastri, dass du nochmal, ich will mich sagen, so ein bisschen so den Daumen drauf hältst auf das Team sozusagen, ja, und dass du nochmal zeigst, okay, ich möchte die Nummer 1 sein. Ich bin der Fahrer, mit dem zu rechnen ist, weil Sainz ist von 4 auf 7 abgeschmiert. Leclerc ist, glaube ich, dann Fünfter geworden am Ende in der Fahrerwertung. Es ist zwar auch noch nicht da, wo man gerne hin möchte, nämlich um die WM zu kämpfen. Aber gerade dieses Teamduell Leclerc hat das erste Jahr verloren gegen Sainz, hat das zweite Jahr knapp gewonnen, jetzt hat er das dritte Jahr knapp gewonnen zwischen den beiden. Also sie sind relativ gleich und gleichzeitig meiner Meinung nach eben auch nicht. Also meiner Meinung nach bleibe ich dabei, dass Charles Leclerc der bessere Fahrer von den beiden ist. Es geht nur darum, dass man ihm jetzt ein Auto wirklich hinstellt, wo er konstant seine Stärken ausfahren kann. Und das hat man, finde ich, in den letzten beiden Rennwochenenden auch gesehen, war, haben wir auch in den Noten, wurde das ja auch wieder gespiegelt bei uns. Die Leserinnen und Leser von Formel1.de haben ja auch Charles Leclerc auf den zweiten Platz, glaube ich, gevotet hinter Max Verstappen. Also es zeigt eindeutig, dass Charles Leclerc einer derer ist, mit dem man sich auch vorstellen könnte, einen WM-Kampf gegen Max Verstappen auszuspielen. Ja? Und deswegen war das ja einerseits echt verloren, aber auch gewonnen. Und das ist, ja, spiegelt auch wiederum so ein bisschen, wo du ja vorhin auch die Frage gestellt hast, ob das so die Saison wieder spiegelt. Und das ist tatsächlich so, was tatsächlich Ferrari hat so viel verloren, aber auch irgendwie viel gewonnen. Und Fred Vasseur ist immer noch dabei, die ganzen Strukturen umzumodeln. Und vieles ist schon passiert, vieles wird noch passieren, kommen ja noch neue Leute dazu. Die Hoffnung ist da, die Hoffnung ist da. Und ich habe es ja in Las Vegas auch bemerkt, wenn du auf den Tribünen gesehen hast, welche Farben da so da waren, dann war das viel Lewis Hamilton und viel Mercedes. Ja, viel Ferrari. Viel Lewis Hamilton und viel Ferrari. Also diese Leidenschaft für dieses Team und der Wunsch, dass Ferrari oben ist, ich glaube, das ist einfach ja irgendwo Teil der Formel 1 DNA. Und deswegen, glaube ich, war Abu Dhabi nochmal negativ und positiv zugleich. Obwohl auch da muss man sagen, also Dritter in der Konstrukteurswertung, das ist nicht der Anspruch von Ferrari.
Das hast du gesagt, Charles Leclerc an sich positives Wochenende. Er hat ja auch versucht, das Schicksal des Teams mit Blick auf die Konstrukteurs-WM ein bisschen selbst in die Hand zu nehmen mit seiner strategischen Entscheidung, als er da Sergio Perez vorbeigelassen hat, als er wusste, er bekommt die 5-Sekunden-Strafe, in der Hoffnung, dass der so weit davonziehen kann, dass er noch auf dem Podium bleiben kann und George Russell eben auf Platz 4 abrutscht, weil das hätte dann aufgrund der besseren Einzelergebnisse gereicht für Ferrari, um Platz 2 in der Konstrukteurs-WM zu sichern. Am Ende waren es dann 1,1 Sekunden zu wenig. Kevin, ihr habt auch im Stream schon drüber gesprochen, ja, dass Charles Leclerc eigentlich eine gute Idee damit hatte, es aber irgendwie nicht ganz zu Ende gebracht hat, weil er eben dann auch nicht groß versucht hat, George Russell danach einzubremsen, damit Perez eben mehr Zeit rausfahren kann. Ich bin ja grundsätzlich natürlich immer sehr für sportliche Fairness und die hat er auch definitiv bewiesen, aber wir reden ja auch oft drüber und das haben wir auch hier im Podcast schon dieses Jahr viel getan, dass Charles Leclerc vielleicht manchmal einfach ein bisschen zu nett ist und ihm vielleicht ein bisschen das Arschloch gehen, wie man immer so schön sagt auf gut Deutsch, dass ihm das vielleicht ein bisschen fehlt, wenn er wirklich ganz erfolgreich werden will in der Formel 1. Rechnest du ihm das trotzdem hoch an, dass er da fair geblieben ist, oder war das jetzt vielleicht wieder ein Fall von zu großer Nettigkeit, vor allem, weil da ja auch eben viele Millionen Euro auf dem Spiel standen?
Ja, das ist ein Thema, was ich ja schon vor vielen, vielen Monaten mal in Kevins Kaffeepause auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de aufgeworfen habe, dass er einfach zu lieb ist für den Titel. Ich glaube, wir haben in diesem Jahr auch eine Entwicklung bei Charles Leclerc gesehen, was das Ablegen von Nettigkeiten angeht, auch innerhalb des Teams. Also ich glaube, dass er wesentlich stabiler in Anführungsstrichen auftritt innerhalb des Teams, um seine Meinung, um seine Wünsche kundzutun, als es noch vor 1-2 Jahren der Fall war. Auf der Strecke ist es halt die Frage. Wir haben es ja bei Lewis Hamilton und Nico Rosberg 2016 erlebt, wie es sein kann, wenn ein Fahrer mehrfach ermahnt wird und trotzdem seinen Teamkollegen einbremst. Also das ist ja auch nicht gut auf Lewis Hamilton zurückgeworfen worden am Ende, ja. Und also was hätte, also ich glaube, man muss immer abwägen, wann es Sinn ergibt, sich wirklich ganz extrem zu verhalten und wann es einfach keinen Sinn ergibt. Und ich habe danach drüber geschlafen und auch drüber nachgedacht, was Christian gesagt hat. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man pauschal sagen kann, das war jetzt wieder ein Indiz dafür, dass er zu lieb ist. Ich möchte eigentlich lieber in den Vordergrund stellen, dass das ein Indiz dafür war, wie intelligent er eigentlich ist. Und wenn es dann um Siege und um Titel geht, wie er sich dann verhält und wie er es dann macht, ich glaube, das wird ganz, ganz interessant sein zu sehen, ob das dann immer noch so ist, dass er es nicht komplett durchzieht oder ob er jetzt, weil so eine Situation hatte er ja auch noch nicht. Ja, das sind ja Sachen, die musst du erstmal lernen. Und Hamilton war ja zu dem Zeitpunkt wesentlich erfahrener in diesem ganzen Titelkampfgedöns, als es jetzt Charles Leclerc in diesem Fall war. Also ich möchte noch ein bisschen vorsichtig sein, zu sagen, okay, das war jetzt wieder ein Zeichen dafür, der ist zu lieb, der wird das nicht packen, sondern eher zu sagen, ja, der hat da nachgedacht und der hat auch aktiv gedacht, hat man ja im Boxenfunk auch nachvollziehen können, dass er aktiv schon darüber nachgedacht hat, was er tun kann, ohne ein Statement von seinem Renningenieur. Ne? Haben wir ja auch schon festgestellt, dass er nicht durchgeleitet worden ist. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn, wie Christian das ja auch gesagt hat im Stream am Sonntag, wenn der Renningenieur ihn durchgeleitet hätte. Vielleicht wäre es dann noch ein bisschen mehr geworden mit der Bremse, ne? Und hätte es noch ein bisschen mehr ausgereizt. Vielleicht fehlten ihm die Informationen, vielleicht auch nicht. Aber lass uns lieber in den Vordergrund rücken, dass Charles Leclerc wirklich gezeigt hat, okay, der ist in der Lage, auch in Stresssituationen intelligente Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, werden wir auch das kleine Arschloch in ihm sehen, wenn es mal nötig ist.
Ja, ich denke an sich, ist es trotzdem ein gutes Zeichen, dass er eben proaktiv da vorangegangen ist, weil das ist ja eigentlich auch was, was wir sonst eher öfter bei Carlos Sainz sehen. Ja, Christian, über den können wir vielleicht auch nochmal ein ganz kurzes Wort verlieren. Der hat offiziell das Auto am Ende abgestellt, außerhalb der Punkte liegend, mit einem Power-Unit-Problem. Freitag ging es eigentlich auch schon nicht gut los mit dem Wochenende, hatte er einen größeren Crash im Training. Also nachdem er jetzt wirklich eine starke Phase im Sommer hatte, lief da jetzt nicht so wirklich viel mehr zusammen in den letzten Wochen. Ne? Auch von der finanziellen Belastung in Zeiten des Cost-Caps mal ganz zu schweigen.
Ja, Kevin hat gestern schon, glaube ich, gesagt, irgendwie ist in Vegas die Welt aus den Fugen geraten oder so ähnlich für Carlos Sainz. Ich fand das so witzig, weil ja in Vegas erstmal aus dem Fugen der Gullideckel gegangen ist. Aber es stimmt, mit diesem Gullideckel ist irgendwie tatsächlich alles dann weggebrochen von ihm. Abu Dhabi war ein Katastrophenwochenende, kann man sagen, von Anfang bis Ende. Wir haben es heute in unserer Notenkonferenz besprochen. Ich habe selbst noch nicht geschaut, ich plapper nur nach, was die Kollegen gesagt haben, dass er auch im Qualifying zwar Verkehr hatte, aber der war wohl nicht so dramatisch, dass ihn das ernsthaft irgendwie behindert hätte. Und trotzdem ist er in Q1 rausgefallen. Ja. Also es lief dann auch von seiner Performance her nichts mehr zusammen. Er hat auch offen zugegeben, dass er mit Charles Leclerc nicht ganz mithalten konnte. Das war eindeutig zu sehen. Die große Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, war das nur ein sozusagen Mini-Trend jetzt innerhalb von Rennwochenenden in Vegas und jetzt vor allem in Abu Dhabi dann nochmal? Oder ist es vielleicht ein größerer Trend, weil Fred Vasseur auch gesagt hat, mit diesem Update, was man in, ich glaube, Suzuka gebracht hat, fühlt sich Leclerc mit dem Auto einfach nochmal deutlich wohler, sodass jetzt vielleicht dann doch, ich bin nämlich da bei Kevin in der Einschätzung, Leclerc halte ich für ein bisschen talentierter als Carlos Sainz, dass sich jetzt doch diese Stärke von Leclerc durchsetzt, die wir bisher ja nicht so gesehen haben, weil über weite Strecken der Saison waren sie ziemlich ebenbürtig mit Sainz Highlight beim Sieg in Singapur sogar. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man jetzt bei Ferrari die Weichen so gestellt hat, dass Leclerc mit dem Auto besser zurechtkommt. Interessanterweise korreliert das auch damit, dass der Ferrari zuletzt keine Reifenverschleißprobleme mehr gehabt hatte. Also das kann jetzt Zufall sein oder nicht, aber in Vegas und in Abu Dhabi war das Thema wie weggeblasen. Die konnten wie alle anderen da mitfahren. Fred Vasseur erklärt uns ja immer, es ist sowieso kein Reifenverschleißthema, weil einfach wenn du schneller bist, musst du in den Kurven nicht so sehr pushen, dann verschleißt du die Reifen weniger. Ist letztendlich egal, hast du mehr Pace oder hast weniger Reifenverschleiß, kupft wie katscht, sagt der Österreicher wieder dazu. Aber also da gibt es ein paar interessante Beobachtungen und Ferrari hat da gegen Saisonende, finde ich, ein paar ganz gute Schritte gemacht. Ob sie die jetzt mitnehmen können, ob das auch reicht, um Red Bull ernsthaft herauszufordern, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier, weil Red Bull hat natürlich eine Plattform, die ist so herausragend gut, dass sie gar nicht so viel dran werkeln müssen und die werden wahrscheinlich trotzdem einen Startvorteil haben nächstes Jahr. Zumindest wäre alles andere eine Überraschung. Aber bei Ferrari geht es in die richtige Richtung, denn wir wollen nicht vergessen, bis zur Sommerpause mindestens haben wir Ferrari ganz oft und ich finde auch zu Recht kritisiert, A, weil man von der Performance nicht ganz dort war, wo man sich das erhofft hatte, auf eine Runde ja meistens schon, aber vor allem nicht im Rennen und B, weil auch ganz viele operative Dinge schiefgelaufen sind. Ich denke da an völlig konfuse Boxenfunks, zum Beispiel in Monaco bei Charles Leclerc, auch Carlos Sainz in Montreal, glaube ich, im Qualifying. Also da sind Dinge passiert, die dürfen einfach nicht passieren. Und diese Fehlerquote, die ist dann doch deutlich zurückgegangen gegen Ende des Jahres hin. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Fred Vasseurs Verdienst ist, was da passiert ist, aber es ist eindeutig zu sehen, dass Ferrari, je länger das Jahr gedauert hat, immer professioneller aufgetreten ist, wie ich finde.
Ja, also Mercedes gegen Ferrari, auf jeden Fall ein Duell, auf das ich mich sehr freue im nächsten Jahr. Hoffentlich dann auch näher dran an Red Bull, aber das wird sich dann zeigen in den kommenden Monaten. Damit beenden wir dieses Take, zumindest nach dem kurzen Hinweis, dass ihr uns natürlich wie immer auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen folgen könnt. Christian ist in der Tat am breitesten aufgestellt, ja, einerseits mit seiner Facebook-Seite.
Am breitesten, wie meinst
du? Das war nicht beabsichtigt, das hast du jetzt selbst gesagt.
Kannst du ruhig beabsichtigen, das kann er ab.
Facebook-Seite formel1.de mit Christian Nimmervoll. Instagram, Christian, hast du auch da zu finden unter Christian-Nimmervoll. Und der Twitter-Account heißt @mst_christian_n. Kevin könnt ihr folgen auf Twitter und auf Instagram unter Kevin_Scheuren. Und bei mir gilt das Gleiche nur unter dem Namen Sophie Affelt. Alles einfach klein und zusammengeschrieben. Schaut da gerne rein. Und damit gehen wir noch einmal in die Pause und beschäftigen uns dann gleich unter anderem nochmal mit dem Haas-Team. Bis gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute in der Besetzung mit Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll, dem Chefredakteur von Formel1.de, motorsporttotal.com und de.motorsport.com und mit mir Sophie Affelt. Wir freuen uns, dass ihr weiterhin dabei seid. Und als deutschsprachiger Podcast wollen wir jetzt natürlich auch nochmal ein Wort zu Nico Hülkenberg verlieren, genauer gesagt zum Haas-Team allgemein, weil uns da, ich habe es vorhin schon gesagt, auch eine Hörerfrage zu erreicht hat, die wir gerne beantworten wollen. Dazu kommen wir gleich. Erstmal wollen wir aber nochmal allgemein auf das Wochenende von Haas schauen. Seit gestern steht ja fest, dass sie ja die rote Laterne unfreiwillig über den Winter mit nach Hause nehmen werden oder schon genommen haben, jetzt mit in die Fabrik, weil es hat leider nicht gereicht, dann nochmal irgendwie aufzuholen auf Platz 9 auf Alfa Romeo. Die lagen 4 Punkte vorne, wobei es am Samstag gar nicht so schlecht aussah für Nico Hülkenberg, das 8. im Qualifying geworden. Gut, schlechte Nachricht ist, er hat den Start dann ziemlich versemmelt. Die gute Nachricht ist, wobei die eigentlich auch eine schlechte Nachricht ist, verwirrend, aber ja, dass es eigentlich völlig egal gewesen wäre, wo er gestartet wäre, vermutlich, weil er eh aus den Punkten rausgerutscht wäre. Das ist zumindest das Muster, was wir ja schon das ganze Jahr über gesehen haben. Und Kevin, ich muss sagen, ich stelle mir die Situation für die Fahrer und eben auch für Nico Hülkenberg sehr deprimierend vor, wenn du wirklich jede Woche ins Rennen gehst und weißt, eigentlich macht es überhaupt keinen Unterschied, ob ich überhaupt quasi antrete oder nicht. Glaubst du, er bereut das vielleicht schon so ein kleines bisschen, dass er mit Haas in die Formel 1 zurückgekehrt ist nach diesem schwierigen Jahr?
Naja, es ist ja die einzige Möglichkeit gewesen, wieder zurückzukommen in die Formel 1. Also, dass es so gravierend werden würde, ich glaube, damit kannst du einfach nicht rechnen. Das ist dann einfach eine Entwicklung, die sich so einstellt übers Jahr und gleichzeitig aber auch immer in seinen Interviews jetzt die letzten Wochen hast du immer mehr Frustration gemerkt, du hast immer mehr gemerkt, wie sehr es ihn dann doch anfasst, was da passiert, weil der merkt selber, also aus, ja, wir probieren das nochmal, ist, ja, ich habe schon noch hier Bock, Hunger und möchte noch was erreichen geworden. Und wenn du das nicht erreichen kannst und dann auch noch einen fixierten Vertrag hast, obwohl du Angebote hast für eigentlich sehr interessante Aufgaben, wie jetzt zum Beispiel zu Sauber zu wechseln, um da vielleicht sogar Teil des Audi-Werksteams zu werden 2026. Ja, ich glaube, dann fuchst das schon ein bisschen. Und gleichzeitig ist es aber auch das eigene Risiko, weil am Ende des Tages wusste Nico Hülkenberg, auf was er sich einlässt. Ja, es war klar, dass er sich auf das schlechteste Team in der Formel 1 einlässt, auf das Team mit den wenigsten monetären Möglichkeiten einlässt, auf das Team mit der im größten, eigentlich der größten technischen Handschelle einlässt, die es gibt in der Formel 1. Ne? Hier Chassis von Dallara oder diese enge Partnerschaft mit Ferrari, also alles sehr eng gefasst, was Haas sich da aufgebaut hat. Und da muss man halt sagen, du bist der dein Glückes eigener Schmied oder wie man sagt. Ja, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn du dann da bist, wo du bist. Natürlich aus deutscher Sicht wäre es schön, wenn er in einem Team wäre, was weiter vorne fährt, weil ich glaube, dass er durchaus noch ein Fahrer ist, der sehr gute Ergebnisse einfahren kann. Und auch wenn er selber sagt, er hat damit abgeschlossen, nicht auf dem Podium zu landen, das wäre okay für ihn. Also ich würde mal sagen...
Hat er das gesagt mal?
Ich glaube, in einem relativ langen Sky-Interview vor ein paar Wochen, als er sein Jubiläum hatte, hat er gesagt, ja, das ist halt, gehört halt zu mir, glaube ich so. Also nicht ganz wörtlich, also nagelt mich da nicht drauf fest, aber ich glaube schon, dass er halt weiß, dass es schwierig wird, das noch zu schaffen. Und er ist ja trotzdem irgendwie Teil der Formel-1-Geschichte. Aber ich glaube, diesen Nimbus wegzuhaben, das wäre doch, glaube ich, nochmal ganz gut für ihn. Ja.
Da kam doch heute so eine E-Mail mit Rekorden, da stand auch Nico Hülkenberg dabei mit den meisten Rennen ohne Podium irgendwie. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie viele.
Ja. Also, es ist deprimierend, nicht nur für Hülkenberg, auch für Magnussen.
On the record.
Weil einfach nichts vorangeht und das ist einfach nur erbärmlich. Das ist wirklich einfach nur erbärmlich.
203 Entries, 200 Starts, je nachdem, wie man es zählt. Ist schon heftig.
Ja, und ja. Er hätte es ja ein paar Mal schaffen können.
Gott, die man nicht haben will. Ja,
er hätte es ein paar Mal schaffen können. Er hat es auch selber weggeschmissen an manchen Stellen. Sicherlich. Er war jetzt nie in einem Top-Auto, muss man fairerweise sagen.
Ja.
Also, wenn er es geschafft hätte, wäre es auch teilweise eher überraschend gewesen. Aber ja, es ist.
Und es ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal, mehr als 200 Grand Prix zu fahren. Das
natürlich.
Muss man auch mal sagen.
Ja, klar. Also,
wenn wir mal schauen.
Vor allem, man muss bei ihm halt sagen, das wird bei Hülkenberg immer vergessen, das ist halt überhaupt keiner, der mal ein Paydriver war oder so. Ne? Also, der hat sich viel erarbeitet, der hat ein hohes Talent gehabt, hatte nie die richtig großen Sponsoren um sich herum. Sein Vater hat ja viel auch investiert in seine Karriere in der Jugend, Spediteur aus Emmerich. Also das ist schon eine tolle Karriere, auf die er da zurückblicken kann. Ich glaube, er hat ja jetzt wirklich auch durch seinen 200. Grand Prix, finde ich, eine super Marke erreicht. Und man kann ihm nur wünschen, dass er den Hunger beibehält und dass er die Qualität beibehält, weil dann ist der als erfahrener Fahrer für jedes Team ab 2026 oder für 2025 definitiv auch jemand, auf den man auf dem Zettel haben muss, meiner Meinung nach. Und ja, das sag ich, der eigentlich gesagt hat vor ein paar Jahren, die Zeit von Nico Hülkenberg ist vorbei. Das darf man ja nicht vergessen. Also,
nee, das ist richtig.
Und das war nicht gestern.
Bitte?
Und das war nicht gestern, Kevin. Das ist schon ein Weilchen her.
Ja, das ist schon ein Weilchen her. Und,
aber ja. Ich habe einen Fun-Fact jetzt ausgegraben hier in unserer Datenbank. Also Nico Hülkenberg ist mit, zumindest so, wie wir das zählen, Grüße gehen raus an den Kollegen Marco Helgert, mit 202 Grand Prix Nummer 21 in der ewigen Rangliste der Formel 1 Starter mit Teilnahmen sozusagen. Und von den 20, die vor ihm liegen, haben alle einen Grand Prix gewonnen, außer Andrea De Cesaris. Und den überholt er aber auch nächstes Jahr, weil der hat 208 Starts. Alle anderen, also das sind Kaliber wie Piquet, Rosberg, da sind ja kaum Nicht-Weltmeister dabei. Ja? Ein paar schon, Gerhard Berger, Mark Webber, Valtteri Bottas. Aber eigentlich muss er mal einen Grand Prix gewinnen noch, damit die Statistik da halbwegs passt.
Ja, dafür wäre dann aber vermutlich doch irgendwie ein anderes Team notwendig. Das müssen wir dann abwarten, ob es dazu noch kommt. Ich glaube, er ist auf jeden Fall froh, dass er jetzt die Haas-Karre erstmal ein paar Wochen nicht fahren muss, ehrlicherweise. Aber trotzdem, Kevin, du hast es eben schon richtig gesagt. Trotzdem wird der Haas in gewissem Ausmaß bestimmt auch dankbar sein, weil die haben ihm eben die Chance noch gegeben, nochmal in die Formel 1 zurückzukehren. Und das bringt uns auch so ein bisschen dann eben zu der erwähnten Hörerfrage, die sich allerdings nicht auf Nico Hülkenberg bezieht, sondern auf Mick Schumacher, der ja 2021 genau eben mit dem Haas-Team in die Formel 1 gekommen ist. Und Stefan hat uns da eine Mail geschickt und hat da so ein bisschen angedeutet, dass das Haas-Team vielleicht ja nicht so das ideale Team war für Mick Schumacher, um damit in die Formel 1 zu gehen. Unter anderem eben, weil Günther Steiner als Teamchef bekanntermaßen nicht immer ganz leicht ist, auch weil laut Stefan auch so ein bisschen die Bindung zu Teameigner Gene Haas fehlt etc. Die Performance hat er da schon gar nicht erwähnt in der Mail. Ich glaube, die kann man vermutlich auch noch mit berücksichtigen als Faktor. Aber deshalb hat er sich eben gefragt, ob Mick Schumacher denn mit diesen ja damals schon schwierigen Vorzeichen nicht das Angebot von Haas einfach hätte ausschlagen sollen, um quasi ja auf ein vernünftiges Cockpit in Anführungszeichen zu warten. Christian, ich würde die Frage erstmal an dich weitergeben. Kevin darf dann natürlich deine Meinung danach auch noch gerne dazugeben. Was denkst du, war er da wirklich schlecht beraten damals, das Angebot von Haas anzunehmen, trotz mangelnder Alternativen?
Ich glaube nicht, denn es schien zum damaligen Zeitpunkt ja absolut logisch, Haas, ein Satellitenteam von Ferrari, so schien der Weg zum damaligen Zeitpunkt ja vorgezeichnet, dass er da mal hin soll, wenn sich die Karriere so entwickelt, wie man das gehofft hätte. Also das ist das eine. Ich glaube, im Nachhinein redet sich leicht. Ja. Man hat damals, glaube ich, nicht absehen können, dass das nicht so erfolgreich wird, wie man sich es vielleicht erhofft hat. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, letztendlich macht es auch gar keinen großen Unterschied, wenn ein junger Fahrer das herausragende Talent eines Max Verstappen hat. Nehmen wir Fernando Alonso zum Beispiel, der hat seine Karriere in Minardi begonnen. Ja, das war auch ein grottenschlechtes Team. Meilenweit weg, völlig jenseits von Gut und Böse, viel schlechter als Haas jemals war. Die sind ja gemessen an Minardi Weltmeister, Könige, Superchampions. aber ein Fernando Alonso hat es halt auch geschafft, seine Duftmarken zu setzen, trotzdem im Minardi. Oder auch Mark Webber kurz darauf, ich glaube im Jahr drauf sogar, ist der im Minardi gesessen. Das heißt, da, wo das ganz große Ausnahmetalent dann irgendwo durchschimmert, ist es völlig egal, wie gut oder schlecht das Team rundherum ist, weil ich dann das nächste Team nehmen werde. Das Problem von Mick war, erstens, dass Haas nicht so performt hat, wie man sich das erwartet hat. Das zweite Problem war, dass er mit Mazepin einen Teamkollegen hatte, von dem wir heute wissen, der war wahrscheinlich auch keine Rakete, den man zum damaligen Zeitpunkt aber überhaupt nicht einschätzen konnte. Das heißt, beide konnte man nicht so wirklich einordnen und messen gegeneinander. Mick und Mazepin. Wir haben Mick, weil er Mazepin sehr konstant geschlagen hat, im ersten Jahr ja eigentlich für sehr talentiert gehalten, oder ich habe das zumindest getan. Und dann kommt Kevin Magnussen aus der Formel 1 Rente, setzt sie in dieses Auto rein und ist sofort schneller als Mick. Und das war, glaube ich, der Bruchpunkt in Micks Karriere, von dem er sich nicht mehr erholt hat. Nur, wenn das nicht bei Haas und nicht mit Kevin Magnussen passiert wäre, dann wäre es halt in einem anderen Team passiert. Ja? Da mache ich mich jetzt wieder wahnsinnig unbeliebt bei ganz vielen Mick Schumacher-Fans, aber ich glaube, hätte er ein herausragendes Talent gehabt, hätte er sich bei allen Umständen durchgesetzt. Gleichwohl ich auch unserem Experten Ralf Schumacher, der hat ja ganz viel drüber gesprochen, über dieses Thema, schon insoweit ein bisschen recht gebe, als dass Haas sicher nicht optimal war. Erstens von der Performance, weil das Team, glaube ich, mehr auch dem Mick Schumacher und seinem Umfeld versprochen hatte, als man dann wirklich liefern konnte. Und zweitens auch, als es angefangen hat, ein bisschen schief zu gehen, mit Sicherheit nicht die Nestwärme da war, die gerade jemand wie Mick vielleicht gebraucht hätte. Gibt es auch unterschiedliche Typen. Ich glaube, Max Verstappen ist einer, der braucht keine große Nestwärme. Das ist vielleicht eher einer, den du treten musst. Den jungen Max Verstappen, meine ich, heute musst du das ja nicht mehr tun. Da ticken Fahrer halt völlig unterschiedlich. Aber Mick, glaube ich, ist eher einer, der den Managementstil eines Toto Wolff gebraucht hätte, so wie er das dieses Jahr bei Mercedes ja auch erfahren hat, immer ein bisschen gelobt werden, mit positiver Bestärkung arbeiten und nicht so sehr mit Kritik. Und von daher ist ein bisschen beides wahr. Also es ist sicher nicht optimal gelaufen. Es hätte vielleicht auch bessere Teams gegeben, wenn ich zum Beispiel dann denke, dass bei Alfa Romeo zu einem Zeitpunkt auch eine Tür offen zu sein schien. Wir erinnern uns an den abgesagten Freitagstest am Nürburgring damals, wegen des Wetters. Kevin, ich glaube, du warst da ja sogar vor Ort, oder? Wenn ich
mich nicht erinnere. Nicht, weil
oder nee, du warst nicht,
die
du
Corona-Inzidenz genau. was über die legendäre Schwelle von 35 gegangen ist.
Ja, genau. So, vielleicht wäre so ein Alpha-Sauber-Team mit einem BR10 da, mit einem Joe Leberer, vielleicht hätte das besser geklickt für den Mick. Und trotzdem glaube ich, dass es letztendlich nicht den ganz großen Unterschied macht für seine Karriere.
Ja, hast du noch was zu ergänzen, Kevin? Ich meine, die Frage ist ja auch, ob überhaupt irgendwo die Tür ein Jahr später nochmal aufgegangen wäre. Ich meine, im Zweifel wäre er für immer ohne Cockpit geblieben, jetzt übertrieben gesagt. Ja, also genau. Weiß nicht, wie siehst du es?
Also ich widerspreche Christian ja nie. Muss ich sagen.
Sagen wir so.
Nee, ich glaube nach wie vor, dass Haas eigentlich so vom Papier her die richtige Idee war, weil der Druck einfach nicht so groß war, sondern er hätte sich einfach erstmal darauf konzentrieren können, sich an die Formel 1 zu gewöhnen und sich da irgendwie ja auch in den Fokus zu fahren vielleicht oder generell einfach erstmal zu fahren. Das Problem ist in der Formel 1 einfach, du hast nur 10 Teams. Du hast im Grunde genommen, wenn du einmal raus bist, dann musst du schon richtig gut sein, um nochmal genommen zu werden. Also wir sehen es ja bei Nico Hülkenberg zum Beispiel. Er hat ja auch schon einige Teams durchgemacht, wurde ja auch als Ersatzfahrer gerufen, musste dann schnell mal aus Köln zum Nürburgring düsen, um da noch einzusteigen. Also
Ich glaube übrigens, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhake, aber klar. Ich glaube nur Corona hat Nico Hülkenbergs Karriere gerettet. Bin mir ziemlich sicher, wenn er diese Gasteinsätze nicht gehabt hätte, würde kein Hahn mehr nach Nico Hülkenberg kriegen heute.
Das ist so. Und bei Mick Schumacher kam einfach so viel zusammen, ja. Das Umfeld, was ihm sicherlich auch nicht immer einen Gefallen getan hat, diese sehr aufgebauschte, schon fast Berichterstattung so ein bisschen. Also ich habe auch viel mit meinem Papa zum Beispiel darüber diskutiert, ne, weil ich einfach schon denke, dass es nicht verkehrt war, dass er nicht zum Beispiel sofort zu Ferrari gekommen ist. Es war ja klar, dass das nie passieren wird. Ja, also dafür war er in der Formel 2 und Formel 3 ja nicht so der große Überflieger, wo man sagt, boah, krass, den muss man sofort in den Top-Cockpit setzen. Wäre auch doof gewesen. Aber für ihn war natürlich dann, was Christian gesagt hat, der Sargnagel, dass Kevin Magnussen plötzlich kam und direkt beim ersten Testtag in Bahrain ihm da um die Ohren gefahren ist. Und das zog sich dann so weiter. Hätte man es ausschlagen sollen? Auf keinen Fall, weil wenn du die Chance hast, Formel 1 zu fahren, dann musst du die Chance nutzen, also beziehungsweise musst du sie erstmal wahrnehmen. Hat er die Chance genutzt? Naja, er ist 2 Jahre Formel 1 gefahren. Ne? Am Ende war er nicht der schlechteste aller Formel 1-Fahrer auf der Welt, die jemals Formel 1 gefahren sind. Er war nicht der Beste. Er war halt einfach gesundes Mittelmaß. In den späten 90ern, frühen 2000ern hätte man ihn vielleicht in so ein Bums-Team gesetzt und man hätte gesagt, hier, fahr mal ein bisschen Auto. Also heute geht das einfach nicht mehr. Du hast nur 10 Teams. Es fehlt einfach was. Und da hilft der Name Schumacher am Ende halt nicht nur, um das zu rechtfertigen, dass du wieder ein zweites Cockpit bekommst. Ich wünsche ihm jetzt echt viel Glück, dass es in der WEC für ihn klappt. Vielleicht hat er ja auch mal das in Anführungsstrichen Glück, obwohl ich das Russell und Hamilton nicht wünsche, dass sie irgendwann mal irgendwie wegen einer Grippe ausfallen oder so. Aber möglich ist das ja. Dann bekommt er seine Chance vielleicht nochmal in der Formel 1 und am Ende gewinnt er vielleicht wilde Rennen, das Rennen im Mercedes. Ja, also und was macht das dann mit einem? So, das ist halt nochmal sowas, so eine Geschichte, die sich dann halt irgendwie entwickeln kann. Meiner Meinung nach ist der größte Fehler gewesen sowieso, dass man ihn dieses Jahr auf die Ersatzbank gesetzt hat, weil ich finde nach wie vor, man hätte ihn dieses Jahr irgendwo fahren lassen müssen, weil dieses eine Jahr, wo er jetzt nicht gefahren ist, ich glaube, das hätte ihm gut getan, wenn er da schon relativ schnell irgendwo untergekommen wäre, aber gut, dass es jetzt der Fall ist für 2024, dass er zumindest wieder Auto fahren kann irgendwo und dann hoffe ich, dass es für ihn zumindest vielleicht eine eigene Legacy in der WEC sogar geben kann, wer weiß. Es muss ja nicht immer Formel 1 sein.
Da darf ich da noch was ergänzen, weil ich finde, Kevin, du hast was ganz Wichtiges gesagt, wie weit er es gebracht hat. Okay, war nicht der Beste, nicht der schlechteste Formel-1-Fahrer. Aber wenn man mal ehrlich ist, what are the chances, dass du aus einer deutschen, was war Rolf Schumacher nochmal? Nicht Zimmermann, das war Norbert Vettel. Kartbahn, da hat er doch dieses
Erftal-Ring
gehabt, ja, oder? Genau. So, was sind die Chancen, dass du aus dieser Familie einen 7-maligen Weltmeister rauskriegst, dann noch einen Bruder, über den alle sagen, der war sauschnell, der dann nur in Anführungsstrichen 6 Grand Prix gewinnt, Grüße an Ralf, dann kommt noch der Sohn von Michael raus, schafft es auch in die Formel 1, gewinnt Titel in der Formel 2 und in der Formel 3 und Ralfs Sohn, David ist auch in der DTM oder bis zur DTM unterwegs bis jetzt. Das ist unfassbar, ja, was diese Familie erreicht und geleistet hat. Und wäre Mick jetzt nicht Mick Schumacher, sondern, keine Ahnung, Otto Müller, hätte sich ganz Deutschland darüber gefreut, dass es einen in die Formel 1 geschafft hat. So hat man halt immer drauf gehofft, okay, wie du richtig gesagt hast, Kevin, bei deinem Dad so diese heimliche Erwartungshaltung, man weiß zwar eigentlich, dass es natürlich Quatsch ist, aber irgendwie doch, ja, der wird auch im Ferrari fahren, so wie der Michael. Das hat natürlich ein anderer Fahrer, der nicht Schumacher heißt, nicht diesen Druck. Aber ich glaube, was ich damit eigentlich sagen wollte, war, gerade weil ich so kritisch mit Mick manchmal umgehe und sage, okay, er gehört in der Formel 1 einfach nicht zu diesen 10, 15 Besten dazu. Da stehe ich auch zu dieser Einschätzung und Haltung und ich stehe auch zu dieser Kritik. Aber gleichzeitig möchte ich auch sagen, es sind nur die 20 besten Formelfahrer in der Formel 1. Für mehr ist einfach nicht Platz. Wenn du in einer Tennis-Weltrangliste 30. bist, dann hast mit ein bisschen Glück irgendwann mal die Chance, dass du einen Grand Slam gewinnst, gehörst zu den absoluten Ausnahmeathleten eines Landes. In der Formel 1 haben wir manchmal so das Gefühl, als wäre das eigentlich nichts wert. Und das ist mal wichtig, dass man sagen muss, Mick hat eine großartige Karriere bisher schon gehabt. Ich glaube nicht, dass es zu großen Dingen in der Formel 1 reichen wird, aber vielleicht ist er für die Langstrecke auch viel besser geeignet. Ja, da geht es nicht um den letzten Zacken Speed immer, sondern da geht es darum, sehr schlau zu sein, aufnahmefähig zu sein, in der Nacht konzentriert zu fahren, mit Teamkollegen gut kooperieren zu können. Also das ist ein ganz anderes Anforderungsprofil auch gegeben und ich halte Mick ja für herausragend intelligent. Von daher ist die Langstrecke vielleicht sogar ein besseres Umfeld für ihn.
Der Tennisvergleich gefällt mir natürlich sehr gut als Tennisfan, ja, aber wirklich sehr zutreffend. Und zwar jetzt natürlich auch eine sehr hypothetische Frage, muss man sagen, die sich mit 100%iger Sicherheit nicht beantworten lässt, weil ist halt eh schon passiert, aber manchmal ist es ja trotzdem ganz witzig, diesen Was-wäre-wenn-Topf einfach nochmal aufzumachen. Daher danke an dich, Stefan, für die Frage und ich glaube auch, dass Mick Schumacher jetzt eine gute Entscheidung fürs nächste Jahr getroffen hat, wie es dann ja weitergeht darüber hinaus, wird man dann sehen, aber ich glaube, dass er durchaus auch viel lernen wird. Macht er ja ganz gerne, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Mit dem Lernen ist jetzt so zufällig mal rausgekommen, aber es passt ja irgendwie auch und ist, glaube ich, dann auch ein cooles Projekt für ihn, gerade weil sein Vater eben ja in Le Mans dann auch schon unterwegs war und ich würde sagen, damit beenden wir auch dieses Take, machen dann nochmal eine ganz kurze letzte Pause und dann wollen wir nochmal ein bisschen knüpft eigentlich ganz gut an das Thema jetzt auch, auf die Jugend schauen sozusagen. Einerseits ganz kurz nochmal auf Logan Sargeant, der ja schon in der Formel 1 ist. Andererseits haben wir aber auch viele Rookies gesehen, beim Freitagstraining unter anderem. Und die Formel 2, die hatte auch ihr Saisonfinale. Das heißt, wir machen nochmal einen ganz kurzen, schnellen Exkurs gleich. Und wir haben auch noch ein paar Ankündigungen für euch. Unter anderem natürlich auch die Verkündung unserer Tippspielsieger, auf die ja wirklich tolle Preise warten. Das heißt, es lohnt sich aus mehreren Gründen dran zu bleiben, auch für das letzte Take hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wir melden uns zurück zum letzten Take für heute hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir haben uns jetzt schon viel über eine Saison unterhalten in diesem Jahr, die ja nicht nur ergebnistechnisch teilweise ein bisschen eintönig war, sondern auch mit Blick auf den Fahrermarkt. Denn abgesehen von der Rotation, die es bei Alpha Tauri ja ab und zu mal gab, ist eigentlich genau gar nichts passiert. Also die einzige offene Entscheidung vor dem letzten Wochenende war ja jetzt noch die, ob Logan Sargeant sein Cockpit bei Williams behält. Offiziell hat man da immer noch nichts gehört, Christian, aber am Funk nach dem Rennen klang es dann ja doch so, als hätte man sich für ihn entschieden, denn James Wowles hat da doch recht deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er sich hier sehr auf die weitere Zusammenarbeit im Winter und auch darüber hinaus freut, was ja im Umkehrschluss bedeuten würde, dass er bleiben wird. Also da kann man sich vielleicht schon mal ein bisschen drauf vorbereiten, dass da die offizielle Presse mit Teilung demnächst ins Postfach flattert eventuell. Wir haben jetzt 22 Rennen mit Logan Sargeant gesehen. Ja, ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis, dass wahrscheinlich seine Nationalität und auch der Fakt, dass er Juniorfahrer ist, durchaus ihm auch in die Karten spielt mit Blick auf diese Cockpit-Entscheidung. Aber wie siehst du es sportlich? Er hat ja jetzt auch an diesem Wochenende, glaube ich, ja, nicht das beste Wochenende wieder erwischt, gerade auch im Qualifying. Hast du da genug Potenzial jetzt übers Jahr gesehen, um ja diese Entscheidung irgendwie zu rechtfertigen an Williams Stelle?
Nein.
nein. Dabei können wir es dann belassen.
Nein, also grundsätzlich, ich glaube, er hat tatsächlich auch in Abu Dhabi und gerade zum Ende der Saison hin wirklich, und das war nicht nur Geflunker von James Wowles am Boxenfunk, den gibt es ja auch bei Twitter, F1.com, dem offiziellen Account, als man ihm gesagt hat, da ist ein klarer Trend da, und das stimmt, den kann ich auch erkennen. Und man konnte vor allem auch sehen, dass er wirklich von Rundenzeiten her in manchen Qualifying-Runden tatsächlich auf Augenhöhe war mit Albon. Häufig sind ihm dann halt Kleinigkeiten passiert, wie jetzt in Abu Dhabi zum Beispiel zweimal Track Limits, oder er hat dann unnötige Unfälle gebaut. Der eine, der besonders unglücklich ausgesehen hat, das war, glaube ich, in Suzuka aus der Schikane raus, Kevin, wenn ich mich richtig erinnere. Ihr nickt, das ist gut. also es ist immer was passiert, und meine Theorie, warum so häufig was passiert bei Logan Sargeant, ist, weil ich glaube, dass er, um dieses Niveau fahrerisch gehen zu können und um auf diese Zeiten zu kommen, sehr viel näher an seine persönliche Grenze gehen muss, als Albon das tun muss, um die gleichen Zeiten zu erreichen. Und das wiederum hieße, er ist von seinem fahrerischen Potenzial einfach ein bisschen limitiert. Traue ich ihm zu, dass er eine halbwegs ordentliche Formel-1-Saison abliefert in einem hinteren Drittel-Team, wie Williams es aktuell noch ist. Ist Williams hinteres Drittel? Ja.
Ja.
Kann man sagen, die Drittel jetzt lassen sich ja nicht ganz genau aufsplitten bei 10 Teams. Gehört er zu denen, die einmal in ihrer Karriere über 200 Grand Prix und einen guten Ruf haben werden, so wie Nico Hülkenberg? Glaube ich eher nicht. Ich glaube nicht, dass er in diese Kategorie Rennfahrer gehört, sondern ich glaube, für ihn muss das Ziel sein, ein paar Jahre da mitzufahren. Ich möchte es nicht ganz ausschließen, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er plötzlich explodiert, weil, und jetzt mache ich nochmal ganz harte Kritik vom gemütlichen Bürosessel raus mit meinen 100 plus Kilo, da redet sich immer leicht, er hat halt auch mit Alex Albon nicht die allerhöchste Messlatte der Welt. Ja? Ich weiß, Alex Albon hat sich schon wahnsinnig gesteigert, aber wollen wir nicht vergessen, das ist der letzte Fahrer, der in der Formel 1 eine zu null Qualifying Team-Duell-Klatsche bekommen hat, bis er es jetzt selbst geschafft hat. Also der Fahrer, der zu null geschlagen wurde, hat jetzt den nächsten zu null geschlagen. Ich weiß, es ist immer ganz schwierig zu vergleichen. Hier, der Fahrer hat den geschlagen und der hat dann den geschlagen und deswegen muss der erste besser sein als der dritte in der Kette. Diese Vergleiche sind immer ein bisschen müßig, weil wenn Variablen sich ändern, so wie das Auto, das kommt dem einen besser entgegen und so. Also schwierig. Und trotzdem kann man es auch nicht ganz von der Hand weisen. Also ich glaube nicht, dass Alex Albon ein Weltmeister von morgen ist. Ich traue Albon so eine Karriere wie Hülkenberg zu, der vielleicht auch ab und zu mal aufs Podium fährt, vielleicht sogar mal Grand Prix gewinnt, aber ich sehe keinen Weltmeister in ihm. Und ich sehe einen Logan Sargeant, der sich an Alex Albon verzweifelt die Zähne ausbeißt und deswegen sehe ich keine große Karriere für ihn. Was ich aber vielleicht schon sehe, ist die nächste Saison im Williams. Aber ganz einfach auch ein bisschen aus Glück, weil, glaube ich, die Optionen nicht da sind, ihn auszutauschen. Also ich sehe jetzt niemanden, der sich absolut akut aufdrängen würde. Jetzt hat Pocher die Formel 2 gewonnen, der ist aber ein Sauber Junior, der kommt eher nicht in Frage. Frederik Vesti wäre Mercedes Junior, hat sich auch ganz gut geschlagen. Dann sitzt aber, Däne, oder? Ja. Dänemark, Vesti. Dann sitzt du ein Skandinavier ins amerikanische Team rein, ein Rookie ersetzt den anderen. Sargeant hat ja auch in der Formel 2 ein bisschen was zustande gebracht, so ist es ja nicht. Also das wäre, glaube ich, nicht der Sprung. Aber es gibt nicht das aktuelle Supertalent, wo man jetzt sagt, da ist einer à la Piastri, den brauchst du jetzt und da kannst du dir sicher sein, der wird sehr wahrscheinlich besser performen als Logan Sargeant. Also glaube ich fast, dass er die Saison nochmal kriegt nächstes Jahr, weil eben auch die Worte von James Walls am Boxenfunk sehr dafür sprechen, wenngleich er die ja ein bisschen relativiert hat. Eine Stunde später dann vor den TV-Mikros, wo er gesagt hat, na, unterschrieben ist noch nichts. Da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, Kevin, im Livestream. Also man lässt sich Zeit bei Williams mit der finalen Entscheidung. Keine Ahnung, ob man hofft, dass irgendwer noch vom Himmel fällt. Aber ja. Eine weitere Saison, ja, die große Karriere, nein, wäre meine subjektive Einschätzung.
Gut, das heißt auch vermutlich, Kevin, dass wir, was neue Rookies in der Formel 1 angeht, wir mal mindestens auf das Jahr 2025 vorausschauen müssen. Aber vielleicht gibt es da ja den einen oder anderen Kandidaten. Christian hat es gerade schon gesagt, es war Saisonfinale in Abu Dhabi von der Formel 2. Theo Pocher hat den Titel geholt, ist auch als Favorit da ins Wochenende reingegangen vor Frederik Vesti, der zwar ein ganz gutes Wochenende durchaus zum Abschluss hatte, aber es hat halt eben nicht mehr gereicht. Und das sind auch zwei Fahrer, die wir am Freitag im ersten freien Training gesehen haben. Da waren ja insgesamt 10 Rookie-Fahrer noch am Start aufgrund dieser verpflichtenden Einsätze, die ja jedes Team quasi besetzen muss pro Jahr. Und es haben sich natürlich viele wieder bis ganz zum Schluss zur letzten Möglichkeit aufgehoben. Da waren auch viele Formel-2-Fahrer dabei, aber auch welche aus anderen Serien, Pat O'Ward beispielsweise, Jake Dennis, gut, ist der Formel E, ich glaube, den brauchen wir jetzt nicht diskutieren.
Wer zur Hölle ist Zach O'Sullivan? Den Namen habe ich zum ersten Mal gehört. Ich habe inzwischen rausgefunden, er kommt aus der Formel 3.
Das ist richtig.
Ich entblöße mich hier als totaler Formel-1-Fachnerd, der wirklich sonst überhaupt nichts weiß.
Gut, aber deshalb darf Kevin jetzt dann auch seine Meinung zu diesen Fahrern abgeben, weil er kennt die natürlich alle, Kevin. Du versuchst alle. Es ja auch, zumindest ja, so gut es geht, zu verfolgen.
Du ja auch, Sophie, da habt ihr mir beide was voraus.
Ja. Endlich mal. Ja, juhu. Leider auch das einzige Mal, aber ich nehme es mit. ist da am Freitag dir irgendwer ins Auge gesprungen, Kevin? Irgendwer, der dich besonders beeindruckt hat, insofern wir es beurteilen können? Weil ehrlicherweise ist es ja nicht ganz so einfach, aus diesen Trainings immer was zu lesen.
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass dieser Katscha, dass ich mittlerweile mehr nachvollziehen kann, warum man bei Red Bull große Stücke auf Isaac Hatcher hält. Weil Isaac Hatcher ja schon bei seinem ersten freien Trainingseinsatz hat er vorher kein einziges Mal ein Formel-1-Auto bewegt und hat das auf Anhieb eigentlich ganz solide gemacht. Und jetzt auch dann wieder am Freitag, auch im Vergleich mit Jake Dennis, ich meine, das ist natürlich jetzt ein schwieriger Vergleich, weil Jake Dennis halt Formel-E-Fahrer ist, der gemerkt hat, oh scheiße, ich muss den Helm enger einschnallen, weil in der Formel 1 dann doch andere G-Kräfte wirken als in der Formel E. Das fand ich eigentlich ganz sympathisch. Aber ja, der gefällt mir ganz gut. Pocher hat ja wieder ein bisschen Pech, also er kommt ja bei seinen freien Trainingseinsätzen nicht wirklich so ans Fahren, wie er sich das gerne wünscht.
Mehr gefahren als letztes Mal, ja.
Ja, immerhin, aber das war auch nicht schwer. Ich glaube, dass er ja nur irgendwie 2 Installationsrunden gefahren beim letzten Mal und dann musste er das Auto abstellen. Jack Doohan, ich hätte mal gerne Victor Martins gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, das mit Jack Doon ist ja ganz nett, aber ich halte da von den beiden Victor Martins eigentlich als den besseren Fahrer und deswegen verstehe ich nicht so wirklich, warum der nicht mehr Chancen von Alpine auch bekommt. Aber ich bin da bei Christian. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber es drängt sich da jetzt keiner auf. Ja, also das nicht, auch Theo Pocher nicht. Also ist jetzt nett, dass er Formel-2-Meister geworden ist, hat ja auch lange dafür gearbeitet, dass er das geschafft hat. Aber ich glaube, und das merkt man ja auch, würde man bei Sauber viel auf ihn halten, dann hätte man sich vielleicht sogar von einem der beiden Stammfahrer getrennt für ihn. Ja, wenn das jetzt so innerhalb des eigenen Stalls so das nächste große Ding wäre.
Gut, andererseits habe ich mich gefragt, warum man ihm dieses dritte Jahr in der Formel 2 überhaupt noch gegeben hat. Wenn man, also das war ja, glaube ich, auch von Sauber finanziert, meine ich. Ich hoffe, das ist jetzt nicht komplett falsch.
Also ich glaube, es ist immer noch klüger, im Dunstkreis der Formel 1 zu bleiben. Also klar, du kannst in die Indycar-Serie gehen, aber dann endest du wie Callum Mallett und hängst dann.
Der jetzt auch keinen Indycar-Platz mehr hat.
Aber, ja, und so, was passiert jetzt? Ja, also das ist dann schon so, dass man sagt, ja, dann bleibe ich lieber da. Olli Berman hat es auch gut gemacht, der Ferrari Junior ist. Der könnte tatsächlich einer sein, dass wenn der eine gute Formel-2-Saison nächstes Jahr erwischt, dass der bei Haas 2025 sitzen wird. Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen tatsächlich, weil ich glaube ja nach wie vor, dass Magnussen letztes Jahr nächstes Jahr geschlagen hat und ab dann mal ein bisschen durchgewechselt wird. Ja, und wer weiß, was mit Hülkenberg ist, dann gibt es vielleicht zwei Plätzchen, ja. Also da sehe ich ja Haas eher als echtes Junior-Team von Ferrari, wo man dann wirklich vielleicht sogar mit zwei Junioren fährt. Ja, und dann...
Dann ist endlich mal Platz für Schwarzmann.
Ja, genau.
Der läuft ja auch schon so Gefahr irgendwie einzurosten. Halte ich eigentlich für ein sehr großes Talent.
Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass man aus... Genau, der fährt erstens Langstrecke und zweitens glaube ich nicht, dass ein Russe im amerikanischen Team fahren wird. Also das wird auch politisch, glaube ich, schwer. Also nicht nochmal, also nicht aktuell.
Israeli.
Ja, aber naja, wir wissen ja, warum er israelische Lizenz hat. Also ohne ihm jetzt dazu nahe treten zu wollen, das ist einfach nur auch nur Mittel zum Zweck gewesen, glaube ich. Ja.
Und dann, das ist verblüffend eigentlich, oder? Schwarzmann, Illert, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Und war da nicht noch ein dritter Ferrari Junior, mit Schumacher.
Da war noch ein dritter.
Wo wir dachten, das hätte ich jetzt fast vergessen. Wo wir dachten, das ist ein goldener Kader sozusagen und so jetzt, zwei Jahre später, muss man sagen, hat nicht ganz die Erwartungen erfüllt, die wir gehabt haben damals.
Ich glaube, Olli Berman ist da in der Tat echt gerade die größte Hoffnung für Ferrari. Ja. Also auf den bin ich auch sehr gespannt. Ich will jetzt auch ins Detail gehen, weil ich plane eigentlich noch eine Formel-2-Saison-Rückschau. Ich hoffe, das klappt, weil da bin ich auch sehr gespannt auf das nächste Jahr. Da wird er vermutlich in einem Team mit Andrea Kimi Antonelli fahren.
Das ist
der gehypteste Fahrer seit Jahren. Also das wird ein. Ja. Also ich freue mich schon krass auf dieses Duell. Ich sag's, wie es ist. Aber vielleicht wird man auch enttäuscht. Who knows? Also aber das wird, glaube ich, wirklich sehr, sehr spannend. Und generell muss ich sagen, noch zum Abschluss habe ich echt Respekt vor allen Fahrern. Es waren ja 5 aus der Formel 2, die erst ihr freies Training hatten am Freitag, dann ins Formel 1 Auto gehüpft sind und ein paar Minuten später dann das Qualifying gefahren sind. Also ja, war auch ordentlich Programm an dem Tag. Ich finde, dafür haben es die meisten doch ziemlich gut.
Absolut, es hat keiner enttäuscht. Also es ist wirklich so. Ich fand alle Junioren am Freitag echt, Junioren und Jake Dennis, für sich sehr angenehm. Also wirklich,
Ich hätte gerne Rudi van Buuren gesehen.
Ich glaube, der wird nicht ins Auto kommen. Also der wird schon ins Auto kommen, aber nicht wieder raus. Das ist schwierig.
Red Bull Simulatorfahrer, für die den Halb-Insider nicht verstehen, von dem Helmut Marko immer sagt, dann immer voll, der ist fast so wie sie.
Ja.
Nee, aber wahnsinnig talentiert, also im Simulator anscheinend schneller als Max Verstappen. Aber über einen haben wir jetzt gar nicht gesprochen, der ja ergebnismäßig sogar am besten unterwegs war, Felipe Drugovic.
Weil stimmt.
Das ist ja auch der Einzige, den ich so ein bisschen sehen würde, als wo es Sinn ergeben würde, okay, da könnte er auch im Williams sitzen. Dann nämlich, wenn Aston Martin sagt, okay, wir haben nichts dagegen, wenn der ein paar Renneinsätze kriegt, solange er, wenn wir ihn brauchen, wieder zu uns zurückkommt. Ist halt die Frage, ob sich ein James Wowles auf so einen Deal einlässt. Da habe ich vorsichtig meine Zweifel dran. Aber das wäre so vom Fahrerischen der Einzige, wo man sagt, okay, der hat schon gute Erfahrung im Formel-1-Auto, im Simulator, hat es bewiesen in der Formel 2, dass er es kann. Also das wäre eigentlich der einzig logische, sage ich schon, Sargent-Ersatz irgendwie. Aber trotzdem glaube ich nicht, der ist ja bei Aston Martin bestätigt, dass das was wird.
Ja, und ich glaube,
und man muss die zweitbeste Testzeit auch ein bisschen relativieren, weil das hat man auch ganz offen zugegeben bei Aston Martin. Ihn hat man natürlich losgelassen. Ja, der ist Qualifying Runs gefahren am Ende.
Ja, und ich glaube, dass bei Drugovic halt einfach auch das Ding ist, genau dasselbe Problem jetzt. Der ist Formel-2-Meister geworden und eben nicht das Supertalent wie Piastri, wo man halt sich immer sicher war, der wird, also da ist nur eine Frage der Zeit, bis er in der Formel 1 landen wird. Ich finde, Drugovic war jetzt auch nicht der dominanteste Formel-2-Meister 2022, wo man jetzt sagt so, boah, krass, also der muss jetzt unbedingt in die Formel 1. Also der ist gut.
Punktemäßig schon, aber ja, leistungstechnisch.
Ja, punktemäßig schon, aber er ist jetzt so, er hat keine, nicht, dass man sagt so, boah, so, boah, ich erinnere mich noch an die Saison von Felipe Drugovic in der Formel 2. Ja.
Und es war halt auch das dritte Jahr. Das ist ja das, was Theo Pocher jetzt auch hat. Wobei ja, Theo Pocher deutlich jünger ist, muss man auch sagen. Aber es ist halt, es bleibt einfach ein kleiner Fleck auf der Weste.
Und immer. Das ist halt irgendwie so. Und wenn wir bei Weste sind, dann ist halt Westi für mich derjenige welcher. Weil im Endeffekt, also Williams sollte dann schon den Mercedes Junior da reinsetzen, meiner Meinung nach. Weil das ja durchaus hilfreich sein könnte, zu sagen, okay, man ist da auch so ein bisschen unterstützend dabei, weil bei Aston Martin wird auf lange Zeit nichts frei, weil ich glaube nicht, dass Alonso, außer Alonso sagt halt, ich gehe, weil Stroll wird bleiben und dann, ich finde, Westi hat sich's verdient. Also ich muss wirklich sagen, ich finde, Westi hat sich's am Wochenende auch verdient. Er war mir nicht mutig genug, so insgesamt. Also ich finde, er hätte noch ein bisschen aggressiver sein können zu Beginn des Rennens, meiner Meinung nach. Aber sich dazu zurückzukämpfen, nachdem es eigentlich aussichtslos aussah und noch wirklich bis zuletzt um diese Meisterschaft zu kämpfen, zeugt von ordentlich, also nicht nur Talent, sondern eben auch von Biss. Und ich glaube, das ist das, was hilft. Und deswegen würde ich mich persönlich freuen. Also ich würde Sargent gerne noch ein Jährchen sehen, weil ich glaube, dass das zweite Jahr ihm guttun wird. Aber wenn Sargent ersetzt wird, dann würde ich gerne Westi in dem Auto sehen.
So. Wir müssen zum Schluss kommen, aber es war jetzt nochmal so ein kleiner Exkurs zum Abschluss dieser Ausgabe. Wir hoffen natürlich, dass euch das auch interessiert hat und wollen es dabei inhaltlich belassen oder dabei belassen für heute. Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, dass wir nicht über alle Teams gesprochen haben, auch Aston Martin und McLaren ja beispielsweise gar nicht. Wer es noch nicht mitbekommen hat, McLaren hat Platz 4 in der WM absichern können. Aber wie gesagt, der ausführliche Rückblick, der kommt dann in 2 Wochen. Da werden wir über alle sprechen und auch unsere Griddies vergeben. Es ist noch ein ganz gutes Stichwort, denn da brauchen wir auch noch eure Hilfe. Und zwar hätten wir gerne noch eure Nominierungsvorschläge für einige Kategorien. Ich sage euch auch noch kurz, welche das sind. Und zwar einmal der Aufreger des Jahres, der Feel-Good-Moment des Jahres, die Schlagzeile des Jahres und die Podcast-Folge des Jahres. Da würde ich mich zumindest vor allem über Nominierung freuen, weil das immer selbst zu bestimmen ist, immer so ein bisschen, ja, irgendwie blöd. Deshalb, wenn euch da was einfällt, dann sagt es uns gerne. Und die Voting-Phase, die starten wir dann am Freitag, den 1. November, lassen das eine Woche
Dezember.
Lang laufen.
Dezember.
Dezember, ja, Entschuldigung. Ja, hast ja vollkommen recht, zum Glück. Und die entsprechenden Infos gibt es dann natürlich auch auf den Starting Grid Social Media Kanälen. Da freuen wir uns dann sehr, wenn ihr mitmacht. Und noch ein Hinweis, bevor wir dann noch schnell zu unseren Tippspielsiegern kommen, weil der gerade ganz gut reinpasst. Wir haben heute auch noch einen neuen Discord-Channel eröffnet, den wir sehr gerne beitreten könnt. Das ist einfach nochmal, ja, neuer Ort quasi für unsere Community, um sich da auszutauschen. Da wird es auch einige interaktive Inhalte geben. Ihr bekommt natürlich auch immer alle Neuigkeiten zum Podcast. Also da könnt ihr echt sehr gern vorbeischauen. Den Einladungslink, der wird dann, denke ich mal, überall verlinkt. Die ersten sind auch heute schon beigetreten, was uns sehr freut. An dieser Stelle auch einen großen Dank an Sascha Riefe, der das Ganze aufgesetzt hat, auch mit Hilfe unseres Hörers Matze. Also auch an dich. Vielen Dank, Matze. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, Kevin. Sonst ergänze es gern noch. Und sonst darfst du noch schnell die Tippspielsieger krönen, denn die haben das ja auch verdient.
Ja, ihr könnt auch gerne Nominierungen unter das YouTube-Video von Formel1.de oder auf dem Kanal von Formel1.de schreiben. Also wir sammeln fleißig Nominierungen und werden dann bis zu 10 Stück aussuchen, die wir dann zum Voting freigeben. Also seid herzlich eingeladen, auch da zu kommentieren. Hier bei uns im Podcast hast du, Sophie, die kleine Weltmeisterschaft gewonnen mit 64
Punkten. Darauf habe ich gewartet. Ja. Endlich ist der Moment gekommen.
Ja. Können wir noch so einen emotionalen Boxenfunk jetzt mit dir machen? Ja.
Besser nicht.
Du bist Weltmeister. dann die Motorsport-Totalredaktion mit 52,5 Punkten auf 2 und ich bin Letzter mit 49,5 Punkten, aber nächstes Jahr greife ich an. Und eigentlich, das werden wir dann in 2 Wochen sehen, bin ich eigentlich der wirkliche Gewinner, weil meine 2 zwei von drei gewagten Tipps, die ich abgegeben habe, vor der Saison eingetreten sind. Also das schon mal als kleiner Spoiler für in zwei Wochen. Noch viel wichtiger als unsere Tipps sind aber eure im Kicktipp-Spiel. Und da dürfen sich unsere drei Sieger auf tolle Preise freuen. Christio mit 2350 Punkten, herzlichen Glückwunsch, starke Leistung, bekommt den Max Verstappen-Replika-Helm in der 1-2-Variante zugeschickt. Also viel, viel Freude damit. Der zweitplatzierte Asmodeus 42 mit 2334 Punkten. Jetzt muss ich überlegen, kriegt der die Bücher oder kriegt er den Gutschein? Ich glaube, der bekommt den Gutschein. 50 Euro für fanshop.formel1.de. Also jetzt gerade noch zuschlagen. Ne? Bis zum 30.11. sind Black Fan Weeks. 11% gibt es da mit dem Code BlackFan23. Und Senna 2.0 mit 2330 Punkten bekommt die Bücher von Stefan Ehlen zugeschickt. Jeweils signiert und unterschrieben und mit Widmung und ihr wisst schon, ja, herzlichen Glückwunsch. Also es ist wirklich toll gewesen, dass ihr alle mitgemacht habt so lange und mal gucken, nächstes Jahr dann neue Chance für euch alle, dort was zu gewinnen.
Genau, damit sind wir dann jetzt auch wirklich am Ende dieser Ausgabe angelangt. Die nächste planmäßige Folge gibt es eben in zwei Wochen mit der Saison. Rückschau, mal gucken, ob wir dazwischen dann noch irgendwie was hinkriegen oder danach. Aber es war auf jeden Fall nicht die letzte Folge, die ihr gerade gehört habt für dieses Jahr. Und damit ihr keine weitere Folge verpasst, abonniert uns doch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Oder falls ihr beispielsweise auf YouTube zuschaut, dann aktiviert doch auch gerne die Glocke, weil dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und da warten natürlich jetzt auch in der Winterpause noch viele, viele weitere Videos auf euch. Auch mit Christian Nimmervoll unter anderem, bei dem ich mich an dieser Stelle auch bedanke, dass er heute mit dabei war. Vielen Dank, hat wieder Spaß gebracht, Christian. Perfekt. Bitte gerne lese ich da, hoffentlich. Absolut. Es hätte auch gefehlt, wenn wir es jetzt verpasst hätten. Und auch an dich, Kevin, wie immer. Vielen Dank für heute, aber auch schon mal verfrüht für alle anderen Ausgaben in diesem Jahr.
Ja, vielen herzlichen Dank dir auch.
Ja, und euch da draußen danken wir auch, einerseits denen, die jetzt eben live zugeschaut haben auf Twitch oder YouTube. Wir hoffen, euch hat diese Premiere gefallen und auch danke natürlich an alle anderen, die alle Saisonanalysen so zahlreich gehört haben in diesem Jahr und ich hoffe, ihr bleibt dann weiter dran, auch in der Woche vom 11. Dezember. Bis dahin, macht es gut und keep racing.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.